Wir wollen, wenn Spiele abgeben, dann in die Weltspitze. Und ich glaube, dass es da am Ende nur 6, 7 Vereine gibt, die von sich behaupten können, dass sie nicht verkaufen müssen. Und das ist für mich, in Deutschland ist es nur Bayern München. Und dann gibt es noch ein paar ausländische Vereine. Und dass der Weg mal sein kann, ja, das ist so. Ich will auch Spieler haben, die ambitioniert sind, die nach ganz oben wollen. Und wenn ein Spieler sagt, ich komme zu euch und will am Ende Champions-League-Sieger oder will irgendwann Weltmeister werden, dann hat er die richtige Einstellung, auch bei uns erfolgreich zu sein.
Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Wir haben nicht abgesprochen, wer beginnt. Ja. Alex, wie machen wir das jetzt?
Gleichzeitig?
3, 2, 1.
Hallo und herzlich willkommen zu Kicker.
Sind wir so redundant, ist ja Wahnsinn. Das war jetzt gerade wirklich nicht abgesprochen. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Kicker Meets the Zone, und offensichtlich beginnen wir jede Folge gleich, kann das sein?
Ja, so wie jeder Sportreporter irgendwie immer gleich beginnt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei sind.
Hast du nicht auch eine Begrüßung als Kommentator?
Nein, ich habe keine Go-To-Begrüßung.
Ja. Aber also, es gibt ja den ein oder anderen Kommentator, der also entweder Begrüßung und oder Verabschiedung immer gleich macht. Also Wolf Fuß zum Beispiel, prominentes Beispiel, bleiben Sie sportlich.
Ja.
Habe ich in der vergangenen Folge ja erwähnt, unser alter Chefkommentator hat wie immer begrüßt?
So.
Beim langgezogenen So, Tom Hilgers.
Ja.
Und da gibt es auch noch das ein oder andere Beispiel.
Ich hätte das gerne, aber ich habe das nicht. Also mir ist noch nichts Cooles eingefallen. Ich hätte gerne einen Reim auf Zander, mit dem ich mich verabschiede. Ja. Ihr Benny Zander.
Bleiben Sie schleimig.
Das ist überhaupt...
Ja, ihr seid direkt mal eingeladen, da vielleicht Benny Zander in seiner Kommentatorenkarriere zu unterstützen. Erst einmal schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja.
Übrigens auch schön, dass ihr so viel Feedback gegeben habt zur vergangenen Folge. Wir hatten es angedeutet, wir haben uns eine ganze Menge versprochen von unserem Trip nach Manchester. Erst einmal, dass wir es irgendwie schaffen,
Manchester,
das Trainingsgelände zu finden.
Ich weiß jetzt, wie man das da ausspricht. Das ist Manchester.
Hat das der Uber-Fahrer beigebracht, der das ja dann halbwegs vernünftig hingekriegt hat. Und wir hatten uns aber auch sehr viel davon versprochen, mit Ilkay Gündoğan über Manchester City, über die Taktik und gerade eben diese Mannschaftstaktik zu reden, und wir waren beide sehr happy und waren dann auch noch ein bisschen glücklicher, als wir mitbekommen haben, dass ihr diese Meinung weitestgehend mit uns geteilt habt.
Es war eine verrückte Kicker Meets Saison Woche. Wir beschließen die jetzt hier gerade am Sonntagabend. Es ist gerade das letzte Bundesligaspiel zu Ende gegangen. Paderborn gegen den glorreichen VfL Wolfsburg. Ein Sieg, den Alexander Schlüter, ja, er hat mal hingeguckt auf jeden Fall, so kann man es vielleicht sagen.
4-2.
Es war eine verrückte Woche, weil wir waren halt am Montag in Manchester, ich muss mich erst jetzt wieder, ich bin jetzt wieder in diesem deutschen Trott.
Okay.
Sorry. Und dann waren wir ja auf dem Spobis, habt ihr vielleicht über die Social-Kanäle auch mitbekommen.
Kennt das jeder?
Das ist so ein riesiges Sport-Business-Event, wo ganz, ganz viele aus der Branche rumlaufen, egal ob jetzt aus der Medienbranche, was Sport angeht, aber auch Manager und so weiter. Und da waren wir das erste Mal, und ihr werdet die Kostprobe nachher bekommen, zusammen auf einer Bühne, weil da waren so verschiedene Podcasts, es gab eine Podcast-Stage, und die haben da quasi live vor Leuten aufgezeichnet. Und heute haben wir uns dann, weil wir so verschreckt davon sind, wieder hier in so einen Raum bei The Zone zurückgezogen, wo uns bloß keiner sehen kann, damit wir wieder unsere Ruhe haben, weil es schon eine ungewöhnliche Atmosphäre war. Wir haben eine Sache zum Beispiel komplett falsch gemacht, kann ich jetzt schon mal verraten. Die meisten anderen Podcasts standen einfach und wir saßen auf diesen doch etwas unbequemen Stühlen.
Das war wirklich großartig, und mein Stuhl hat schon ein bisschen Probleme gemacht. Ich saß außen, auf der anderen Seite, werdet ihr natürlich im Titel dieser Folge links gelesen haben, Simon Rolfes, ihr werdet es dann nachher auch hören. Und in der Mitte Benny Zander,
der
uns körperlich sowieso leicht unterlegen ist, also längentechnisch.
Ja.
Und dann auch noch das Problem hatte, das nur als kleiner Teaser, ihr werdet es leider nicht sehen können, aber er hatte das
vielleicht
Problem,
merkt man's,
dass sein Stuhl irgendwie manipuliert war. Ich weiß nicht, wer sich in diesen Podcast reinarbeiten wollte, indem er an Benny Zanders Stuhl arbeitet. Aber es war eigentlich eher so ein, wie kann man diesen Stuhl beschreiben? Es war eher so ein
Hocker.
Stehtischhocker.
So, ja, genau.
So, also
so
der sollte eigentlich relativ hoch sein. Und das ist ja zum Sprechen zum Beispiel auch immer ganz gut, wenn man dadurch ein bisschen aufgerichteter positioniert ist.
Ja.
Du hattest das Problem, dass du quasi permanent, während wir mit Simon Rolfes gesprochen haben, runtergerutscht
bist. Genau, weil ihr hattet die Möglichkeit, eure Arme abzustützen. Zumindest einen davon auf diesem Tisch, der vor uns war. Und ich saß einfach wie so ein Dussel in der Mitte und hab dann irgendwann immer wieder gemerkt, dass ich Nackenstarre bekomme, wenn ich Simon und dir zuhöre, weil ich einfach
Es war wunderschön.
Drei Köpfe kleiner war.
Wenn ich rübergeschaut habe, wie gesagt, Benny war in der Mitte und ich dann, während du auch gerade so intensiv in dem Gespräch mit dabei warst, zugehört hast, so langsam kleiner wurdest, weil diese Hydraulik nachgelassen hat.
Also ihr werdet nachher das Resultat des Ganzen hören. Wir haben mit Simon Rolfes von Bayer Leverkusen gesprochen. Ein nettes Gespräch vor Publikum, wie gesagt, das erste Mal. Ja, nicht ganz das erste Mal, werdet ihr nachher auch noch hören, dass wir zusammen auf einer Bühne waren. Wir haben übrigens gerade gesehen, Ilkay Gündoğan hat, nachdem er mit uns über Elfmeter gesprochen hat, gerade gegen Tottenham einen Elfmeter verschossen. Ja. Und meine größte Sorge war, dass er den Zander machen wollte und hoch unter das Dach in die Mitte, weil dann hätten ihn jetzt alle unsere Hörer und inklusive ihm und uns beiden gewusst, dass er das irgendwie auf der Festplatte abgespeichert hat. Und dann wäre ich der Buhmann gewesen.
Den letzten hat er ja links getroffen, ja. Habe ich noch an die Bremer Gedächtniselfer gesagt. Das werden die meisten von euch noch vor Augen haben, 1990. Und jetzt hat er es auf die andere Seite gemacht. Er hat es tatsächlich wieder flach gemacht. Das hat er bei uns ja gesagt, dass er das dann doch gerne so schießt, eben flach. Nicht ganz so platziert wie in der vergangenen Woche. Und so hat Man City das Spiel verloren. Natürlich nicht so schön für Ilkay Gündoğan. Sorry.
Passiert.
Ich weiß nicht, war Hugo Lloris im Tor? Wahrscheinlich bei Tottenham.
Wahrscheinlich, ja.
Der wird nicht unseren Podcast gehört haben, oder? Ansonsten, Ilkay, tut's uns leid. Wenn wir dieses Geheimnis gelüftet haben, dass du gerne flach schießt und er deswegen richtig abgetaucht
ist. Der zweitwichtigste Mann in diesem Kicker-Meets-Saison-Podcast ist natürlich The Real Alex Schlüter. Also nicht du. Vielleicht geben wir da auch nochmal ein kleines Update, weil wir vergangene Woche überraschenderweise mit Ilkay da nicht drüber sprechen wollten. Ich stehe mittlerweile in Kontakt, ich glaube du auch, mit einem Mitspieler von ihm. Ich stehe auch noch in Kontakt mit der Schwester von ihm. Also er hat eine Schwester, genau wie du.
Okay.
Die hat schon angeboten.
Weißt du, hast du im Kopf, wie sie heißt?
Nee, muss ich mal nachfragen.
Wenn die jetzt Lena heißt, dann wird's langsam creepy.
Ja. Aber sie hat angeboten, dass er auch gerne mal deinen Posten übernimmt hier, wenn du verhindert bist oder was auch immer.
Darf ich dann zu denen?
Kriegen wir raus. Wollen wir eigentlich direkt mal vielleicht hier den DSC Wanne Eike noch ein bisschen featuren? Die hatten heute, Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag, ein Testspiel, haben gespielt gegen die Spielvereinigung Horsthausen.
Ach, Horsthausen ist doch nix.
So, und sie haben dieses Spiel mit 4-2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber DSC.
Hat Schlüti gespielt? War
Schlüti
am Start,
hat gespielt und ist ausgewechselt worden zur Pause.
War ein Testspiel.
Ja, nach 45 Minuten. Da spielt übrigens auch einer mit dem Namen Ginzek, aber David Ginzek, der hat 15 Tore in 16 Spielen gemacht. Und was ich in der Kalli-Folge erzählt habe, ist Quatsch. Bei Fußball.de sieht man, unser lieber Freund Alex Schlüter, von dem ich mittlerweile auch schon ein Bild aus der Kabine geschickt bekommen habe, hat die meisten Spiele von allen gemacht. Ist der wichtigste Mann, ist der Abwehrchef, hat die meisten Minuten auf dem Parkett gestanden, ist der Organisator. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, das war eine Fehlinformation.
Alex Schlüter, absolut großartig. Beim DSC Wanne Eickel, den ich übrigens alleine deswegen toll finde, weil er das Heimstadion namens Mondpalast Arena hat. Da passen immerhin 13.500 Leute rein.
Was?
Ja, Information hier auf transfermarkt.de, Mondpalast Arena. Finde ich ein großartiger Stadion.
Geil.
Es klingt eigentlich so wie die Assi-Disco, in die man so über die Jugendzeit geht. Gehst du heute Abend mit uns im Mondpalast? Komm, wir machen einen Mondpalast klar.
Wir sind an dem Punkt angekommen, wo die beiden Schlüters einfach miteinander tauschen wollen. Der eine würde gerne mal so eine Folge aufzeichnen, der andere
schön im Mondpalast auftauchen da.
Ja, wir kriegen jetzt mal den Dreh von der Spielvereinigung Horsthausen hin zur Fußball-Bundesliga. Du warst am Freitag im Einsatz beim Spiel der Hertha.
Ja.
Das Kaufhaus des Ostens, Hertha BSC, hat nochmal richtig, aber so wie, habe ich hier an dieser Stelle definitiv noch nicht. Ich war vor gar nicht so langer Zeit, genau vor einem Jahr, war ich Kandidat bei Genial daneben. Hab eine Frage eingereicht und hab da, als die Frage niemand beantworten konnte, weder Heller von Sinn noch wie sie nie alle heißen, habe ich 500 Euro gewonnen. Steuerfrei auf die Kralle. Und dann habe ich 2 Wochen lang mit Freunden und Bekannten, habe ich die immer, wenn wir essen waren, habe ich die eingeladen und habe gesagt, heute zahlt Hugo Egon Balder zahlt. Und so in der Art und Weise, wie ich in diesen 2 Wochen das Geld rausgeballert habe, so hauen die Berliner die Windhorstkohle auf den Kopf. Was haben die? Die haben ja alles da also wie viel haben sie ausgegeben?
Lars Windhorst hat seine Kohle aber nicht bei Genial daneben gewonnen, oder? Der ist Investor.
Ansonsten?
Der wird das anders gemacht
haben. Ist das ein gutes Geschäftsmodell?
Auf jeden Fall.
Christoph Piontek, erster wichtiger Punkt. Er wird Piontek ausgesprochen.
Was habe ich Nachrichten bekommen? Und ich bin mir ganz sicher, unser Kommentator Lukas Schönmüller und unser Experte Jonas Hummels ganz genauso. Ey, was seid ihr für Amateure? Ihr sprecht den komisch aus. Der heißt doch eindeutig Piatek. Nein, Er wird wirklich Piontek ausgesprochen.
27 Millionen von AC Mailand laut Transfermarkt.de. 25 für Toussaint, der dann im Sommer von Lyon kommt. Der ist jetzt nochmal zurück, quasi ausgeliehen. Dann haben sie Kunja mal eben noch verpflichtet von RB Leipzig für 15. Und Askar Sieber hatten sie ja ohnehin schon für 11 geholt.
Der hat schon ein paar Spiele gemacht.
Haben jetzt in dieser Saison eine Gesamtbilanz von minus 90 Millionen Euro Transferausgaben.
Nur mal zur Einordnung. Hertha BSC ist das Team in ganz Europa, das das meiste Geld für Ablösen in der Winterpause ausgegeben hat. In ganz Europa.
Wie schnell dieser Turnaround doch geht, ne? Salomon Kalou wartet, glaube ich, immer noch auf Anrufe. Es gibt ja noch diverse Ligen, wo man hinwechseln kann, außerhalb jetzt Europas, also in die USA oder was auch immer. Ich habe übrigens nicht verstanden, der ein oder andere Bundesligist hätte vielleicht auch, dem hätte der Salomon Kalou vielleicht auch gar nicht so schlecht zu Gesicht gestanden.
Muss ich zugeben, ich habe ihn lange nicht gesehen. Er ist 34 Jahre mittlerweile. Gibt
ich
ein paar
mag ihn
Gerüchte,
ganz gerne.
Zum Beispiel West Ham soll wohl dran sein. Also,
ja, aber da kann er ja jetzt nicht mehr hinwechseln. Das ist ja jetzt durch.
Genau, stimmt. Ne?
Es, geht ja, es ja. Geht ja jetzt nur noch sowas wie USA oder keine Ahnung, was auch immer.
Also muss ich zugeben, bin ich ein bisschen blank, weil das ja durchaus einer war, der von seiner Spritzigkeit gelebt hat. Natürlich hat er einen Torriecher und eine gewisse Cleverness mit seiner Erfahrung, aber wenn da die Athletik komplett weg sein sollte, was nur aufgrund des Alters jetzt möglich wäre, dann weiß ich nicht, ob der in der Bundesliga noch ein Thema sein könnte, aber das kann ich jetzt wirklich nicht
was
sagen.
Was ist mit Piontek?
Ja.
Weil es war ja wohl ein ganz mieses Spiel. Irgendeiner hat getwittert, Mitleid mit dem, der für The Zone die Highlights zusammenschneiden muss, weil nicht viel los war.
Das war ich zum Glück nicht. Übrigens hier in FC Schalke 04, weil wir es noch nicht erwähnt haben am Freitagabend. Es war wirklich, ich möchte fast sagen, das schlechteste Spiel, das ich in dieser Saison definitiv begleitet habe, vielleicht sogar auch privat angeschaut habe. Also da war leider wenig los. Ich komme gleich zu Piontek, nur ganz kurz zu dieser Partie. Hertha, das hatte David Wagner, der Schalke-Trainer, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel schon böse angedeutet. Da hatte ich schon ein bisschen Sorgen, was die spielerische Qualität angeht. Denn er hat gesagt, naja, Hertha ist ja auch ein Team, das jetzt nicht so gerne den Ball hat, das dann gerne über einen Umschaltfußball kommt. Schalke eben auch. Mhm. Und dann ist natürlich schon mal die Frage, ja, wenn jetzt keiner den Ball will, soll denn der Schiedsrichter mit dem rumdribbeln?
Oh, so, das ist auch noch ein Thema, wo wir noch hinkommen später.
Haben wir noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und leider war das auch das Problem. Unterstützt dadurch, dass wir erinnern uns, der FC Bayern München, die Schalker gerade, ordentlich vermöbelt hatte am Spieltag davor. Das heißt also, was sehr erkennbar gewesen ist, der FC Schalke wollte erstmal Sicherheit bekommen, auswärts erst einmal die Defensive stabilisieren. Also die wollten jetzt auch nicht den Ball und dann auf Teufel komm raus in die gegnerische Hälfte dribbeln. Und das war dann leider der Grund dafür, also diese ganzen Verkettungen, Hertha ist da sowieso nicht die Mannschaft für, hat jetzt neue Leute, die sich erstmal finden müssen, dass das ein ganz schwaches Spiel gewesen ist. Wenig Mut, sehr wenig spielerische Klasse und am Ende 0-0. Piontek ist gekommen in der zweiten Halbzeit.
Für Arne Meyer, den sie nicht abgegeben haben.
Ja. Der ist weiterhin da, absolut.
Ach nee, Quatsch, ist für Marius
Wolf. Nee, Meier ist auch gekommen. Meier ist auch eingewechselt worden. Piontek war okay, hat aber nichts Besonderes gemacht, außer dass er einmal sich ganz schön bei einer Standardsituation weggeschlichen hat und dadurch eine Chance hatte. Aber man konnte jetzt nur in kleinen Ansätzen erkennen, dass der Typ Potenzial hat. Dass er übrigens in dieser Saison beim AC Mailand bislang auch noch nicht unter Beweis gestellt hat. Also kommt mit 4 Saisontoren von Mailand. Der war bei Genua vorher richtig, richtig gut. Da hat er geknipst ohne Ende. Ist so ein typischer Neuner. Das heißt also, der hat Potenzial. Das Ding ist, das hat zum Beispiel Jonas Hummels als Experte bei uns dann auch gesagt. Erst einmal sind nur die Zahlen sehr, sehr groß. 27 Millionen für Piontek, Toussaint, der dann kommt im Sommer. 25 Millionen, 15 Millionen Kunja, 11 Millionen Askar Sieber. Die Namen sind noch nicht groß und da muss man jetzt eben abwarten, ob das dann wirklich gute Einkäufe oder einfach nur teure Einkäufe gewesen sind. Bei Piontek habe ich schon Hoffnung, Askar Sieber ist zumindest ein Arbeiter im Mittelfeld, aber wir dürfen halt nicht vergessen, Hertha muss schon auch noch nach unten schauen und das war jetzt zumindest spielerisch alles andere als eine Offenbarung.
Der größte Name ist immer noch der Trainer und auch das können wir an dieser Stelle mal verraten. Bei unserem Manchester-Trip sind wir auf den besten Laden der Welt getroffen,
oh ja.
Nämlich den Laden, wo ich sehr, sehr viel Geld gelassen habe, einen Laden mit ganz vielen alten Fußballtrikots.
Übrigens ganz kurz, großes Dank, wenn ich jetzt den Namen noch schnell finde, dann kann ich den hier auch öffentlich machen.
Großes Dankeschön oder großer Dank, wollte er sagen, ja.
Absolut. Da hatte ich währenddessen schon mein Handy gegriffen und dann weißt du, dann hört es auch schon wieder auf mit der sauberen Aussprache, wenn ich zwei Dinge auf einmal tue. Weil ein Hörer uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diesen Old,
stimmt,
ich weiß gar nicht, wie er heißt, Old Jersey Shop in Manchester gibt. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht, aber ich werd mich nachher nochmal
bedanken. Beschreib mal kurz, was das Geile an dem Laden ist.
Dass das ungefähr 6000 Trikots sind, historische Trikots.
Classic Football Shirts Shop heißt
das. Genau. Große Empfehlung, also ein Laden relativ schlicht gehalten, aber das Wichtigste sind eben die Trikots, die da tausendfach gefühlt rumhängen, also aus den 50er, 60er Jahren, aber auch aus den großen 90er Jahren.
Mit Cleansey und Tottenham
zum Beispiel. Mit Cleansey und Tottenham zum Beispiel. Könnt ihr euch dann da kaufen. Natürlich ein bisschen mehr Fokus auf die Premier League Vereine, auf die englischen Vereine, aber ich weiß gar nicht, bist du mittlerweile aus den Schulden raus? Ne?
Ich habe 3 Trikots gekauft. Obafemi Martins, Newcastle United. Obafemi Martins habe ich immer beim Fußballmanager gekauft und immer mit dem bei FIFA gespielt, wenn ich die Chance hatte. Ja. Mega gut.
Erzählt er mir auch heute noch.
Ronaldinho im Barcelona-Trikot, weil das haben wir ja auch schon unter anderem mit Benny Henrichs, glaube ich, besprochen. Ne? Mein absoluter, und mit Ilkay letztens auch, ja. Mein absoluter, der hat meinen Horizont erweitert, was Fußball angeht. Und Henrik Larsson, schwedische Nationalmannschaft. Die 3 Trikots, lustigerweise Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11. Und ich sag mal so, es ist gut, dass wir jetzt schon wieder Podcast machen. Es muss mal wieder ein bisschen klingen in der Kasse. Ja.
Aber nochmal großen Dank und eben auch die Weiterempfehlung. Das ist ein toller Laden für alle Fußballfans. Man kann da sehr viel Zeit verbringen und sehr, sehr arm werden, fragt Benny Zander. So viel also zum Freitagsspiel. Das war viel Arbeit auf dem Feld. Das war dann auch ein bisschen Arbeit in der Moderation. Aber gut, manchmal ist Fußball dann eben auch so. Der Mittwoch und der Donnerstag auf der Spobis, um da noch ein Wort zu sagen, haben schon Spaß gemacht. Benny ist ein guter Networker, muss man schon sagen. Weil er hat diese Leichtigkeit. Du gehst dann da rum und du merkst so, boah, guck mal, hier sind sie alle in der Medienbranche, im Manager-Business, da, wo man die Handynummern herbekommen muss. Und der Zander, der pflügt da durch das Feld, der lässt sich ein Bier ausgeben bis zum nächsten. Klar, die wussten natürlich auch nicht, dass du komplett pleite bist nach dem Trikot-Einkauf. Aber das ist schon immer wieder beeindruckend. Wenn ich dann einfach irgendwo hänge und denke, alles klar, jetzt rede ich mit dem, das ist jetzt so mittelmäßig interessant, aber ich kann ja nicht gleich weitergehen. Du hast irgendwie ein Talent, da so eine Rotation reinzubekommen. So, du bist mal kurz hier, alles klar, hier, merk dir meinen Namen, weiter geht's. Irgendwie hast du da ein gewisses Talent für. War beeindruckend.
Ich flüge dadurch wie Jens Jeremis, in der Tat.
Und auf diesem Schwobis, wir haben es schon gesagt, haben wir Simon Rolfes gesprochen.
Genau.
Und mit ihm ein Interview aufgezeichnet. Wir wurden übrigens angekündigt als was, alte Hasen, alte Eisen der Podcast-Szene. Weil wir, das wissen viele Hörer natürlich, das Ganze hier ja schon ein bisschen länger machen, dieser Form Kicker meets the Zone seit Saisonbeginn. Aber leider geht der Zander mir ja schon ein bisschen länger auf die Nase. Also insofern wurden wir so angekündigt und trotzdem war das eine Art Premiere, auch das hast du schon gesagt, vor Live-Publikum. Hör dich einfach mal an, wie es gewesen ist und dann sagt, was wir da so für Mist verzapft haben. Machen wir wie immer, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, Sie haben jetzt ältere Eisen erwartet, als wir auf die Bühne gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Alex Schlüter, Benny Zander direkt neben mir, Simon Rolfes, wir sind sehr erfreut. Vielleicht ein, zwei Worte ganz kurz noch zu Kicker meets the Zone. Altes Eisen deswegen, weil der Kollege neben mir und meine Wenigkeit sich wirklich schon ein bisschen länger kennen von gemeinsamen Kommentatorentagen, als es noch ein Fußballradio namens 9011 gegeben hat und dann über andere Stationen haben wir es dann immer wieder miteinander zu tun haben müssen oder dürfen, machen Podcast tatsächlich schon sehr, sehr lange für die Verhältnisse, was Podcast so angeht, seit 6 Jahren, ich glaube vor 6 Jahren haben wir angefangen, haben wir eine kurze Pause gemacht und seit einem Jahr circa oder beziehungsweise seit Anfang dieser Saison haben wir in der Kooperation des Kicker zusammen mit The Zone jetzt also dieses Format gestartet, bei dem wir regelmäßig Interviewgäste in unserem Podcast haben, der immer montags erscheint. Ja, und freuen uns, dass wir Simon Rolfes für diese Folge gewonnen haben. Das heißt also, Sie sind jetzt live dabei und am Montag werden Sie das dann auch bei uns und den diversen Portalen, wo man Podcasts heutzutage überall so anhören kann, abrufen können.
Ich möchte nur noch ergänzen, dass wir noch nie zusammen auf einer Bühne waren. Also seht's uns bitte heute nach, wenn eventuell... Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir waren einmal zusammen auf einer Bühne, da wirst du dich vielleicht gar nicht mehr dran erinnern. Das war die letzte The Zone Weihnachtsfeier. Da standen wir beim Karaoke dann irgendwann zusammen auf der Bühne. Und ich glaube, es war entweder die Backstreet Boys oder Take That, was wir gesungen haben. Da war die Publikumsreaktion gemischt. Hoffentlich ist es heute ein bisschen besser.
Beide Bands würden sich dafür schämen, wenn sie wüssten, dass wir das getan haben. Simon, also nochmal herzlichen Dank. Eben gerade hat das Handy noch geglüht, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass genau in dieser Phase der Saison sich jemand aus dem Management-Bereich bereit erklärt, hier zur Spurbe zu kommen, zum Spurbe zu kommen und dann eben auch noch für so einen Interview-Podcast zur Verfügung zu stehen. Aber wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt hier 40 Minuten reden, in der Zwischenzeit die wichtigen Transfers für Leverkusen durch die Lappen gehen.
Nein, davon gehe ich nicht aus. bin ja nicht alleine, der an solchen Sachen arbeitet. Nein, von daher, natürlich gibt es bessere Wochen, was du vorhin schon sagtest, dass in dieser Woche viel am Ende dann trotzdem immer viel passiert, viele Telefonate, da muss man das Handy dann doch ein bisschen häufiger aufladen. Klar, das ist schon so, aber ich denke, dass wir ganz, ganz gut vorbereitet sind für die letzten Tage.
Wie oft wird die Nachtruhe gestört? Also mit Beratern, die noch irgendjemand anbieten, den man vielleicht gar nicht unbedingt will?
Ja gut, das Handy hat ja zumindest eine Lautlos-Taste. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich auch. Nein, natürlich, klar, es gibt ganz viele WhatsApp-E-Mails, wo Spiele angeboten werden. Das ist keine Frage, aber vom Grundsatz her versuchen wir natürlich proaktiv Spieler zu schauen. Und deswegen haben wir eine große Scouting-Abteilung, die den ganzen Markt scannt, nicht nur europaweit, auch international, Südamerika, um dann zu gucken, okay, wo sind die besten Spieler und um es dann um die Spieler auch zu bemühen. Also deswegen weniger reaktiv zu arbeiten, sondern proaktiv. Deswegen kann ich dann auch nachts das Handy ruhig auf lautlos schalten.
Hier werden die ersten Mikrofone abgebaut. Das ist Kollege Zander gewohnt, wenn er anfängt zu sprechen. Vielleicht noch für dich zur Information. Wir haben uns übrigens, bevor wir hier auf die Bühne gekommen sind, auf Du geeinigt. Also Simon, Benny und Alex, nur dass sie nicht verwundert sind. Das ist ja so ein bisschen die Fußballsprache und auch eine Sprache, die wir bei DAZN so gerne sprechen. Benny und ich haben uns überlegt, Simon, dass wir so ein bisschen deinen Werdegang beleuchten, der ja alles andere als uninteressant ist. Nach der aktiven Karriere, die sicherlich die meisten von Ihnen auch verfolgt haben, unter anderem bei Bayern 04 Leverkusen und in der Nationalmannschaft, ging es erstmal in den TV-Bereich. Da hast du als TV-Experte gearbeitet. Später kamen dann die Stationen, über die wir natürlich auch noch sprechen wollen. Da ging es dann eben zum Beispiel in den Bereich Management. War dir direkt nach der Karriere klar, was mal der langfristige Plan ist, oder hast du absichtlich erstmal überall so ein bisschen abgetastet, was dir eigentlich Spaß macht nach dem aktiven Fußball?
Nein, der langfristige Plan, der war klar, dass es ins Management geht für mich, und das hat natürlich verschiedene Facetten, deswegen habe ich auch geguckt, okay, habe ich ein bisschen beim ZDF gearbeitet oder fürs TV. Habe einen UEFA-Master für ehemalige Nationalspieler gemacht im Fußballmanagement über eineinhalb Jahre. Also das Ziel war immer klar, dass es ins Management geht. Aber natürlich geguckt, okay, welche Randaspekte, die ich jetzt vielleicht als aktiver Spieler nicht so erlebt habe oder so direkt, vielleicht auch von der anderen Seite kennenzulernen. Und das war schon spannend, auch für die Medien zu arbeiten.
Wir waren vorgestern, hatten wir das große Privileg, in Manchester bei Ilkay Gündogan zu sein, mit dem Interview zu führen. Das ist die aktuelle Folge übrigens, also wer sie noch nicht gehört hat, die ist online. Anderthalb Stunden haben wir mit dem über Taktik und so weiter gequatscht, und da haben wir mit ihm auch darüber gesprochen, was auch in dieser Doku über City so ein bisschen rauskommt. Ich habe ihn gefragt, täuscht der Eindruck oder wäre sein Trainer eigentlich lieber noch Spieler, wenn man ihn so in der Kabine beobachtet und so weiter. Wie ist die Sehnsucht nach der aktiven Zeit, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nach dem auf dem Platz, aber Dirk Nowitzki hat zum Beispiel auch gesagt, das, was mir am meisten fehlen wird, ist das in der Kabine, diese Kameradschaft.
Ja, es würde mich natürlich erstmal interessieren, was hat er geantwortet? Pep, will er weiter noch Spieler sein?
Also oder? Laut Ilkays Aussage ist er zur Hälfte im Kopf zumindest noch Spieler. Ja, ja, okay. Und man muss ihn eher vom Platz weghalten.
Ja, natürlich, sag mal, das Leben, was der Dirk auch gesagt hat, in der Kabine ist natürlich locker, wenn ein paar Sprüche dem anderen gedrückt, natürlich ein sehr entspanntes Leben in der Kabine und auch lustig. Nichtsdestotrotz natürlich, und das glaube ich auch das, was Dirk dann gesagt hat, was ihm nicht fehlt, die arbeiten natürlich auf dem Platz oder, sag mal, der ganze Tag, an sich bist du 24 Stunden voll Profi. Ja, da geht's zur Regeneration, Essen, alles Mögliche. Und natürlich die, klar, direkte Arbeit auf dem Platz oder im Fitnessraum etc., da merkt man schon dann, dass der 18-Jährige irgendwann doch deutlich schneller wird, dass er deutlich schneller regeneriert. Und dann ist das auch schon ein hartes Brot manchmal, wenn man ein bisschen älter wird. Und deswegen fehlt mir das nicht. Also ich mache weiter gerne Sport und spiele auch gerne Fußball. Das ist alles, aber richtig Spitzenfußball, Champions League-Niveau, da musst du 24 Stunden Vollprofi sein. Und da merkst du dann, dass du irgendwann auch an deine körperlichen Grenzen kommst. Von daher vermisse ich das auch nicht.
Auch wenn wir jetzt schon wissen, dass es dann eben doch nur eine Zwischenstation gewesen ist, ich würde gerne nochmal eine Nachfrage zu dem Leben als TV-Experte stellen. Hast du es dir so vorgestellt? Hast du es dir vielleicht sogar leichter vorgestellt? Wie waren die Erfahrungen?
Ja, in der Weise ein bisschen leichter, weil es schwierig ist, in 90 Sekunden irgendwie ein Spiel zu erklären. Und deswegen ist es doch häufig auch bei TV-Experten, weil die Kürze der Zeit, die du hast, das sind ja meistens 90-Sekunden-Slots oder vielleicht mal 2,5 Minuten, dann ist es ja schon viel, gar nichts anderes erlaubt. Und das ist gar nicht so einfach, sozusagen dann irgendwie Inhalt rüberzubringen oder vielleicht auch mal ein bisschen was zu erklären. Und ja, was wirklich interessant ist, rüberzubringen. Und deswegen fand ich das gar nicht so einfach, in 90 Sekunden irgendwie ein ganzes Fußballspiel zu erklären. Weil so trivial ist es nun mal nicht.
Also, wir bemühen uns auch immer, aber manchmal kriegen wir es auch nicht unter 1,15 hin, so einen Spieltag in so einen Podcast zu bequatschen und dann wird er doch mal 1,30. Wir haben dann uns gestern natürlich intensiv nochmal in alles eingelesen und das Spannendste, da waren wir uns einig, was deinen Weg zu der Position, die du jetzt hast, angeht, ist dieses Studium, was die UEFA anbietet. Du hast es gerade schon gesagt, es nennt sich Master for International Players. Dann habe ich die Liste durchgescrollt von den Leuten, mit denen du da zusammen dieses Studium gemacht hast. Carambö, Juninho, Abidal, Nuno Gomes, Sebastian Kehl, um auch nochmal einen Deutschen mitzunennen. Beschreib mal ein bisschen, was dieses Studium bietet. Also du hast, glaube ich, sehr davon profitiert, habe ich gelesen. Das hat dir unheimlich viel Spaß gemacht. Was sind die Inhalte? Was kriegt ihr da vermittelt?
Ja, alle Aspekte, die es rund um, sag ich mal, Fußballmanagement gibt. Also zum Beispiel, wenn man ein Stadion baut, wie versucht man zu finanzieren, wie versucht man zu bauen, welche Aspekte der Vermarktung spielen nachher eine Rolle. Das ist zum Beispiel ein Thema gewesen. Dann natürlich Transfers, Regularien, Besonderheiten. Zum Beispiel damals war zu unserer Zeit gerade diese Thematik Third-Party-Ownership, also darf eine Drittpartei Rechte an einem Spieler halten, was zum Beispiel in Deutschland oder in Deutschland an sich nicht gern gesehen wird. Klar, weil die Rechte beim Verein liegen sollen. Aber in Portugal als Beispiel oder kleinere Länder sagen, wenn wir das nicht haben, dann können wir manche Transfers überhaupt nicht finanzieren, weil wir das Geld nicht haben, irgendeinen Spieler zu kaufen, sondern wir müssen versuchen, einen Investor mit ins Boot zu nehmen. Und wenn so eine Diskussion, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr möglich, aber solche Diskussionen sind natürlich spannend, wenn man aus unterschiedlichen Blickwinkeln das betrachtet und nicht nur aus der deutschen Brille, sagen wir einer finanzkräftigeren Liga, sondern auch aus der wenn einer dann von Lettland sozusagen seine Meinung dazu sagt. Und davon profitiert man sehr. Also es waren verschiedene Themenschwerpunkte, sodass es inhaltlich schon mal spannend war. Aber was natürlich auch fantastisch ist, einfach ein super Netzwerk. Wir waren alle damals sozusagen am Anfang unserer nächsten Karriere und ich glaube mittlerweile aus unserem Kurs sind 6 oder 7 Sportdirektoren oder in einer ähnlichen Position. Und das hilft natürlich. Und Informationen oder wenn man dann auch mal miteinander verhandelt.
Das war auch an verschiedenen Orten auf der Welt. Ne? Also als ich das gelesen habe, hat das so auf mich den Eindruck gemacht, da kam wahrscheinlich so ein bisschen wie Klassenfahrt-Feeling auf, wenn ihr dann in den verschiedenen Orten da zusammen wart. Ja, kann man das so ein bisschen?
Ja, kann man so sagen. Nein, ist super. Wir waren immer eine Woche, also waren 7-mal eine Woche. Ging auch eine Woche dann in den USA, New York, die ganze US-Sport kennengelernt, MLS, NBA, unterschiedliche Systeme mit Drafts etc. Nein, und man wird dann schon wieder so eine Mannschaft. Das waren 24 waren wir insgesamt und man hat schon das Gefühl, okay, dass es auch ein Team ist. Und da kommen wir eigentlich zur Eingangsfrage zurück, was dem Dirk Nowitzki vielleicht ein bisschen fehlt, auch nach der Karriere. Da lebt so in solchen Sachen das natürlich schon wieder auf. Von daher haben wir auch heute noch immer einen guten Kontakt zueinander, haben jetzt auch einen Alumni gegründet, wo der nächste Kurs mit reinkommt. Im dritten sind auch wieder ein paar Deutsche, Clemens Fritz, René Adler. Und so, dass wir schon versuchen, da eine wirklich starke Gruppe zu bilden.
Du bist dann Sportdirektor bei Bayer Leverkusen geworden und da hattest du auch noch Unterstützung, weil Jonas Bolt dich quasi an die Hand genommen hat. Kann man das so sagen? Also der hat dir diese Übergangszeit, hat er dich begleitet. Wie lief das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja gut, ich bin während der Saison, sag mal, zum Dezember Sportdirektor geworden und klar, mein Ansprechpartner, deswegen ein bisschen korrigieren, war natürlich schon Rudi Völler, weil es natürlich auch viele perspektivische Entscheidungen dann zu treffen waren. Ob jetzt an Weihnachten haben wir dann einen Trainer gewechselt, mit Peter Bosch einen Trainer verpflichtet oder auch sozusagen Transferplanung für die neue Saison. Von daher war in der Zeit Rudi Völler vor allem mein Ansprechpartner. Also dass wir natürlich alle perspektivischen Sachen nach vorne haben wir zusammen gesprochen.
Kalli Kallmund, auch jedem von Ihnen noch ein Begriff, hat uns vor ein paar Wochen erzählt, wie das zu seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen war. Und auch da haben wir ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als er so aus dem Nähkästchen, wie er das ja ab und zu tun soll, gerüchteweise erzählt hat, was da für Charakterköpfe aufeinander getroffen sind. Ich meine, das muss man sich ja nochmal vorstellen. Rudi Völler war schon da, klar. Aber dazu kam dann ein Christoph Daum, damals noch Andreas Rettig an, als Co. an der Seite. Wie ist das heutzutage? Wie viele Egos prallen aufeinander? Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Wie viel Teamchemie ist vorhanden?
Es ist viel Teamchemie vorhanden. Das auf jeden Fall. Trotzdem, dann nehme ich auch, sag mal, unseren Cheftrainer, dann, weil du Christoph Daum erwähnt hast, mit dazu, Peter Bosch, Rudi Völler und ich. Natürlich haben wir auch alle, jeder eine erfolgreiche Karriere gehabt und jeder hat auch seine Vorstellungen, was wie wir uns vielleicht weiterentwickeln können, welchen Positionen wir uns verbessern müssen oder wie wir erfolgreicher sein können. Also das haben wir schon, deswegen sind auch die Diskussionen immer wieder anregend, weil es aus unterschiedlichen Perspektiven auch kommen. Aber am Ende, und das zeichnet Bayern 04 auch aus, dass wir am Ende bei jeder Entscheidung, ob es jetzt zum Beispiel eine Trainerentscheidung im letzten Winter war oder ob es Transfers sind, dass wir am Ende alle dahinter stehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ego finde ich jetzt erstmal überhaupt nicht negativ, weil eine starke Meinung ist wichtig in Entscheidungsprozessen, um nach vorne zu kommen. Aber am Ende muss jeder eine Entscheidung mittragen und das ist 100%ig der Fall.
Stichwort Perspektive, wie sehr hilft es dir heute, dass du auch mal die andere Perspektive hattest, zum Beispiel am Verhandlungstisch als Aktiver auf der anderen Seite gesessen hast?
Sehr. Also das hilft sehr, die unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen, was ich vorhin sagte, auch mit Medien, das auch mal auf der Medienseite zu sein und nicht immer nur auf der Spieler- oder Vereinsseite, das hilft, um mal die sozusagen Bedürfnisse zu kennen oder vielleicht auch die Not von Journalisten, dass er was liefern muss. Das hilft sehr. Und natürlich auch auf Verhandlungstisch, ob jetzt auf Spielerseite, jetzt auf Vereinsseite, dazwischen auch als Berater sozusagen agiert, sodass ich alle Blickwinkel auch mal eingenommen habe und das hilft, wenn du ein Verständnis für den anderen hast, enorm.
Ihr habt gerade mit eurem Coach verlängert, mit Peter Bosch. Kannst du für uns mal ein bisschen abstrakt den Ablauf dieser Verhandlungen beschreiben? Also natürlich ist pauschal wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, weil manche Verhandlungen ziehen sich mehr, manche gehen schneller, aber wie lief diese Vertragsverlängerung ab?
Ja, was du schon sagtest, jede Verlängerung oder Verhandlung ist unterschiedlich, weil es immer auf eine Konstellation auch drauf ankommt. Da war das ganz entscheidend bei Peter sozusagen, dass wir vorher gesagt haben, dass wir mit ihm zufrieden sind, dass wir Bayern 04 für offensiven Fußball stehen, dass wir erfolgreichen Offensivfußball spielen wollen, dass wir Talente entwickeln wollen und dass das zu Peters Arbeit auch passt, wie er trainiert, wie wir spielen, dass es einfach eine gute Kombination ist und im Kalenderjahr 2019 auch sehr erfolgreich waren. Und das war sozusagen die Grundlage natürlich, dass wir ihm das gesagt haben, dass wir gerne mit ihm verlängern wollen. Er das auch sehr, die Arbeit sehr schätzt, sagen wir mal, Professionalität des Vereins, die ganzen Rahmenbedingungen, hat er schon häufiger, glaube ich, auch medial gesagt, dass er, sagen wir mal, das ganze Paket, was auch Trainerstab etc., was dazugehört, dass er das noch nie bei einem anderen Verein vorher erlebt hat, sag mal, diese Qualität und dass er sich auch rundum wohlfühlt und das ist die Grundlage von Sachen. Und das andere ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen irgendwie, dass man dann auch vertraglich zusammenkommt, aber die grundsätzliche Sache ist der sportliche Aspekt und klar, dass wirtschaftliche Sachen auch ein bisschen dazugehören, ist normal, aber die Basis bildet immer die sportliche Ausrichtung.
Das ist jetzt der Fall Trainer. Logischerweise gibt es auch eine ganze Menge Spieler, die Bayern 04 Leverkusen und all die anderen Bundesliga-Vereine regelmäßig verpflichten. Vielleicht passiert da ja sogar noch was. Wenn das Telefon jetzt gerade klingelt, dann wird schwer. Auch da gerne mal auf die einfache, abstrakte Art und Weise. Wie finden solche Verhandlungen genau statt? Jeder von uns liest dann in den Medien, da wurde das Handgeld vereinbart und da wurde dann dieses Grundgehalt vereinbart und natürlich dann irgendwann auch eine Ablösesumme mit dem abgebenden Verein. Wann findet eine Kontaktaufnahme statt? Wann wird, mal ganz einfach gesagt, so einem Spieler aus Österreich, der da bei seinem Verein spielt, zum ersten Mal so ein Papier hingelegt und sagt der dann, alles klar, ich melde mich, weil ich mir ja gut vorstellen kann, ich sage nicht, an welchen Spieler ich gerade denke, mit dem hattet ihr nichts zu tun, glaube ich zumindest. Ich gucke aber nochmal, was die anderen vier Vereine, die sie ja auch letzte Nacht angerufen haben, so erzählen und dann würde ich Feedback geben. Das zieht sich schon oder stelle ich mir das einfach ganz falsch vor gerade?
Ja, also ist ganz unterschiedlich. Manche Sachen gehen ganz, ganz schnell, manche Sachen dauern sehr lange. Ich kann vielleicht ein Beispiel jetzt, weil wir den Wintertransfer gemacht haben mit Ezequiel Palacios von River Plate aus Argentinien. Zum Beispiel da mal ein Beispiel. Wir waren schon im letzten Winter, haben wir mal Kontakt zu einem Berater aufgenommen, ob es an sich ein Thema ist, weil es einfach ein interessanter Spieler war. Und damals war die Chance nicht da für uns, weil er kurz vorm Wechsel zu Real Madrid stand. Und es nicht ging. Also da gab es eigentlich schon Kontakt von vor einem Jahr. Dann hat er sich leider das Wadenbein gebrochen, sodass eine schwere Verletzung, der Wechsel nicht zustande kam und er erstmal natürlich Reha gemacht hat. Wir ihn natürlich immer verfolgt haben, Kontakt gehalten haben und jetzt einfach die Situation genutzt haben, den Transfer zu tätigen in dieser Winterpause. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es sehr lange dauert oder wo man sehr lange Kontakt schon hat und grundsätzlich ein Interesse signalisiert. Und dann geht es vielleicht auf einmal ganz schnell, so wie es jetzt in diesem Fall war. Das ist dann im Dezember relativ schnell gegangen, weil sich eine Tür geöffnet hat. Andere Sachen dauern vielleicht 2 Tage. Also das kann man nie sagen. Es kommt immer auf eine Konstellation an, der aktuellen Situation.
Wie ist es grundsätzlich so bei dir, wenn es dann um das Gehalt verhandeln, um das, ich nenne es mal Feilschen, um das Pokern geht? Ich heule schon, wenn ich auf so einem türkischen Basar bin und das Gefühl habe, ich werde gerade abgezogen, weil ich das überhaupt nicht kann. Liegt dir das?
Das gehört dazu, ne? Also auch da kommt es ja, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es kommt auf unterschiedliche Kulturen an. Ja, in Südamerika ist eine Verhandlung mit Sicherheit ganz anders als manche in Deutschland. Es kommt sehr auf, weil es ja meistens dann schon Berater machen im Profibereich, auf die Berater an. Manche sind sehr professionell, die wissen, in welchen Bereichen ein Spieler liegen kann von der Qualität. Das ist manchmal auch sehr einfach zu verhandeln, manche Sachen sind komplizierter. Also das ist auch spannend, weil man natürlich auch die anderen Menschen wahrnehmen muss und gucken muss, und wie ist die Konstellation, wie ist die Strategie. Aber vom Grundsatz her haben wir ein sehr, sehr klares Bild von uns aus, sozusagen, wie wir in eine Verhandlung reingehen. Von daher geht das alles.
Gibt es, was Verträge angeht, eine Entwicklung, die du vielleicht auch im Laufe deiner Zeit als Aktiver und jetzt dann eben im Bereich Sportdirektor Management miterlebt hast? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei Verträgen eine Situation entstanden ist, dass wenn jemand nur noch ein Jahr Vertrag hat, das schon fast nichts mehr wert ist. Dass man als Verein noch früher verlängern muss, weil die Situation mehrfach, und wir haben ja unterschiedliche Beispiele auch in den letzten Monaten erlebt in der Bundesliga, weil man als Verein dafür sorgen muss, dass der Spieler nicht in die Situation kommt, nur noch ein Jahr Vertrag zu haben, weil dann der Verein in diese Drucksituation kommt. Naja, also wenn wir ihn jetzt nicht verkaufen, dann wird er umsonst gehen. Dadurch ist noch mehr Druck auf der jetzigen Situation, weil klar ist, uns sind dann dadurch ja sowieso schon die Hände gebunden. Ist das eine Entwicklung, die es zu deiner aktiven Zeit noch nicht gegeben hat?
Lange Frage. Darf ich lange antworten oder kurz antworten? Mit Sicherheit ist der Punkt, dadurch, dass die Ablösungen höher geworden sind, wichtiger auch Ablösungen zu erzielen, sozusagen. Deswegen hat er vielleicht eine andere Dynamik bekommen, dieses letzte Vertragsjahr, oder dass er eben nicht ausläuft. Aber ansonsten würde ich sagen, die Mechanismen, dass du natürlich gute Spieler frühzeitig verlängern willst, damit die möglichst lange Vertrag haben, ich glaube, das gab es früher auch schon. Nur klar, die Ablösungen, selbst wenn er ein Jahr Vertrag nur noch hat, sind natürlich höher als früher. Und deswegen versuchst du natürlich schon in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, Ablösungen dann zu generieren.
Aber hat sich nicht das trotzdem ein bisschen verschoben, was diese Vertragssituation angeht, im Sinne von, wie viel ist es überhaupt noch wert? Also nehmen sich nicht mehr Spieler mittlerweile raus, den Verein auch unter Druck zu setzen, dass sie woanders hinwollen? Müsste vielleicht, das wird dann ja gerne in den Medien, die müssen ihn jetzt einfach mal auf die Tribüne setzen, das halbe Jahr, wenn er gerade keine Lust mehr hat. Am Ende macht man es ja doch nicht, weil man verbrennt auch so ein bisschen sein eigenes Kapital. Ist der Druck von den Spielern auf die Vereine nicht trotzdem ein bisschen größer geworden?
Nein, würde ich nicht sagen. Nee? Ich glaube, diese Fälle gab es früher auch mal, Einzelfälle, wo vielleicht ein Spieler versucht hat, sich sozusagen irgendwie ja, dass er wegkommt mit bestimmten Verhaltensweisen. Ich glaube nicht, dass der Druck auf die Vereine größer geworden ist, weil die Summe größer geworden ist. Der Spieler hat ja auch dann irgendwie ein Interesse, seine Karriere oder seinen Marktwert hochzuhalten. Von daher ist der Druck auf den Spieler genauso, wenn er lange auf der Tribüne sitzt oder nicht spielt, dass sein Marktwert auch viel stärker sinkt als früher. Also ich glaube, dass die Balance da weiterhin so ist, wie es früher auch war.
Aber so richtig kann sich ein Team auch nicht erlauben, einen der wichtigsten Spieler dann nur wegen der Verhaltensweise auf die Tribüne zu setzen. Ne? Auch wenn manchmal man vielleicht einfach so im ersten Impuls sagen würde, ja, dann muss er da jetzt halt versauern.
Innerhalb eines Teams ist es relativ einfach. Wenn der Spieler Top-Leistung bringt und dem Team hilft, dann wird auch vielleicht das ein oder andere Mal verziehen. Wenn das nicht so ist, dann werden auch Kleinigkeiten häufig innerhalb einer Gruppe nicht verziehen. Deswegen, ein Team ist da relativ einfach. Wenn einer Top-Leistung bringt, dann hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Kulanz in manchen Punkten. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, natürlich auch in der Teamzusammenstellung, dass du versuchst, auch beim Einkauf oder beim Transfer des Spielers auch auf den Charakter zu achten. Was für ein Typ ist das? Und damit gehst du natürlich auch entweder ein gewisses Risiko ein, wenn du sagst, okay, das ist vielleicht ein anfälliger Typ für Extravaganzen oder nicht. Da kann man, glaube ich, schon auch immer ein bisschen den Charakter einschätzen.
Schaut man auf die Zusammenstellung bei Bayer 04 Leverkusen, entdeckt man da, ich glaube, da spreche ich relativ allgemein, einen sehr talentierten jungen Kern, besonders in der Offensive, hinten gepaart dann noch mit zum Beispiel erfahrenen Jungs wie den Benders. Wie ist der Langzeitplan mit so einer Mannschaft? Denn es ist ja nur natürlich, dass Leute wie Kai Havertz oder Julian Brandt, bei dem wir das in der vergangenen Saison schon erlebt haben, der jetzt beim BVB spielt, dass, wenn sie besser sind, das Interesse von anderen Vereinen geweckt wird. Macht es das nicht dann umso schwerer, langfristig aus deiner Position heraus zu denken?
Nein, weil das normal ist. Also es hat es vor 10 Jahren schon bei uns gegeben, dass gibt es jetzt und das wird es auch in 5 Jahren geben, dass Topspieler, die wir entwickeln, die wir auch zu Topspielern entwickeln wollen, vielleicht mal den Sprung sozusagen in die absolute Weltklasse machen. Das ist ja auch Teil von Bayern 04 und auch von der großen Qualität von Bayern 04. Und wenn man zum Beispiel jetzt den Moussa Diaby nimmt, dann ist es auch ein Argument, wieso er zu Bayern 04 kommt, weil man von PSG, weil er sagt, okay, hier habe ich die Chance, richtig zu reifen zum absoluten Topspieler. Und deswegen, am Ende bin ich darauf stolz, wenn Dani Carvajal als Beispiel oder Toni Kroos als ganz junge Kerle zu uns gekommen sind, am Anfang auf der Bank saßen sozusagen oder als Bankspieler sozusagen und dann irgendwann ein paar Mal die Champions League gewonnen haben mit Real Madrid. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus und dementsprechend haben wir das auch in unserer, sag mal, langfristigen Kaderplanung mit einkalkuliert.
Heißt also, anders gesprochen, es gehört schon zum Selbstverständnis und das ist dann auch völlig okay entsprechend, dass Bayer 04 Leverkusen vielleicht kein Ausbildungsverein ist, aber definitiv ein Verein ist, der eine Zwischenstation sein kann hin zu absoluten Topclubs. Ob das in der Bundesliga Dortmund oder Bayern ist oder eben international Vereine wie Real Madrid.
Na, ich glaube, das ist also natürlich schon wir wollen, wenn Spiele abgeben, dann in die Weltspitze. Und ich glaube, dass es da am Ende nur 6-7 Vereine gibt, die von sich behaupten können, dass sie nicht verkaufen müssen. Und das ist für mich, in Deutschland ist es nur Bayern München. Und dann gibt es noch ein paar ausländische Vereine. Und dass der Weg mal sein kann, ja, das ist so. Denn ich will auch Spieler haben, die ambitioniert sind, die nach ganz oben wollen. Und wenn ein Spieler sagt, ich komme zu euch und will am Ende Champions-League-Sieger oder will irgendwann Weltmeister werden, dann hat er die richtige Einstellung, auch bei uns erfolgreich zu sein. Und deswegen habe ich damit kein Problem.
Um nochmal auf Kalli zurückzukommen. Der sagte, wenn von diesen 4, die Alex vorhin genannt hat, Daum, Völler, ihm und Rettich, wenn einer sein Veto eingelegt hat, dann wurde ein Spieler nicht verpflichtet. Reicht bei Bayer Leverkusen heute eine Zweidrittelmehrheit? Oder müssen alle sagen, jo, auf jeden Fall und wenn nicht, dann nicht?
Zwei Drittel Mehrheit von was? Also von.
Nur die, ne, von euch dreien, die du vorhin angesprochen hast?
Ach, von Peter und Rudi. Es kommt auf die Konstellation drauf an. Also, das wäre natürlich final entscheiden Rudi Völler und ich, die, den Transfer. Dass wir natürlich Peter mit ins Boot nehmen, das ist klar, als Trainer, dass er auch eine Einschätzung haben muss. Aber er hat natürlich nicht die Zeit, weil er sich auch natürlich um die eigene Mannschaft kümmert, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, das ist mittlerweile wahnsinnig viel, dass er den Spieler 5-mal live sieht. Also von daher ist natürlich die Einschätzung am Ende von Rudi und mir mit den Scouts, oder die sich da intensiv mit jedem Spieler beschäftigen, am Ende noch entscheidend.
Ich stelle mir sehr schwer vor, sich gegen Rudi Völler durchzusetzen, wenn er mit seinem Dickkopf sagt, dass er einen Spieler nicht haben will.
Ja, dann wird er Gründe haben oder argumentieren, ja, wieso ja. Er vielleicht den Spieler nicht gut findet. Vielleicht kann ich ihn dann überzeugen davon oder nicht. Also nein, mit Rudi ist es sehr angenehm, weil es nicht sozusagen eine Dickköpfe-Diskussion ist, sondern eine inhaltliche, und wir den Spieler austauschen, ob der zu uns passt, ob das das Richtige ist. Von daher haben wir da bislang einen ganz guten Weg gefunden.
Ich mache nämlich einen Podcast mit so einem Dickkopf, deswegen kann ich mich da eigentlich ganz gut reinfühlen. Wie ist eigentlich der Austausch unter euch Sportdirektoren, Managern? Also schreibst du zum Beispiel deinem lieben Sebastian Kehl, mit dem du auch dieses Studium zusammen gemacht hast, eine WhatsApp, wo dann drin steht Glückwunsch zu Haaland, um dann im Nachsatz aber zu sagen, dann braucht ihr ja den Götze jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Wie ist denn der Austausch zwischen euch so generell, zwischen eurer, ich nenne es jetzt mal, eurer Manager-Gilde da?
Ja, der ist gut. Wir waren zum Beispiel vom DFB organisiert vor Weihnachten eine Woche im Silicon Valley, haben da interessante Sachen kennengelernt, und an sich ist ein guter Austausch. Weil man natürlich auch immer wieder Konstellationen hat, da ist der eine in einer stärkeren Position, aber vielleicht auch mal später ist der andere in der stärkeren Position. Also bei Sachen und deswegen ist, glaube ich, ein gutes Miteinander unter Sportdirektoren auch hilfreich. Und gut, Sebastian ist jetzt mal nicht nur ein Sportdirektor-Kollege, sondern ein guter Freund, mit dem wir uns austauschen. Jetzt habe ich zu Haaland, habe ich ihm nichts geschrieben, aber wenn es da Themen sind, die spannend sind, klar, sprechen wir miteinander.
Hat man eigentlich Vorbilder im Sportdirektoren, im Managementbereich, von denen man sich Dinge abschaut?
Ja, jetzt, ich habe jetzt nicht das eine Vorbild. Mit Sicherheit war sozusagen der erste, sagen wir, Manager in dem Bereich war mit Sicherheit Uli Hoeneß, der den ganzen Managementbereich eigentlich auf, glaube ich, auf ein neues Niveau gehoben hat. Und dann Rudi Völler ist schon über 20 Jahre dabei, sehr, sehr erfolgreich. Was mir auch hilft im Alltag oder in Sachen, sich abzuschauen. Also ich finde, dass es nie so ein Vorbild gibt, das hat ja auch als Spieler nicht, wo man sagt, okay, dem will ich jetzt irgendwie alles nacheifern, sondern jeder Einzelne muss seine eigenen Fußabdrücke hinterlassen. Aber natürlich kann man von erfahrenen Leuten lernen. Und das finde ich schon spannend.
Heißt, es gibt dann auch mal einen Schulterklopfer bei einer guten Verhandlung oder sei es nur bei einem sehr guten Gespräch von einem Uli Hoeneß und man geht nach Hause und sagt sich, hui, angekommen.
Ja, Uli Hoeneß ist ja jetzt nicht mehr operativ, von daher klappt das nicht. Aber ich glaube, dass Rudi das ganz gut gefällt.
Simon, ich will noch auf ein Thema eingehen, was du vorhin so ein bisschen gestriffen hast. Jetzt ist klar, du hast es sicherlich im Moment gerade auch mit einer etwas stressigeren Phase zu tun, weil dieses Transferfenster noch offen ist. Ob Leverkusen jetzt noch was tut oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass auch mal für eigene Spieler Anfragen kommen und man eben entsprechend abwägen muss. Wenn diese Phase rum ist, wie gehst du dann in deinem Job vor? Weil wir haben jetzt nur darüber geredet, dass es ein Vorteil ist, auch als aktiver Spieler auf der anderen Seite gewesen zu sein. Wie gehst du es in der Praxis an, den Kontakt zu den Spielern zu pflegen, um so auch dieses Vertrauensverhältnis weiterhin aufzubauen?
Ja, ich bin häufig beim Training, gucke mir häufig das Training an, bin da vor der Kabine, spreche mit den Spielern mal kurz, mal wenn vielleicht was anderes ist oder ein größeres Thema, dass ich mich auch in Ruhe mit denen hinsetze, mal eine Stunde quatsche. Also an sich eine Kommunikation. Und Training schauen, weil am Ende ist es so, finde ich, beim Training kann man unglaublich viel erkennen. Also wie eine Gruppendynamik ist, wie gerade die Stimmung in der Mannschaft ist, gibt es irgendwo Probleme zwischen Spielern? Das sieht man auch vielleicht mal in einem ein oder anderen Zweikampf. Also ich finde das Training extrem spannend, das zu beobachten. Und dann Gespräche mit den Spielern, weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste bei allem, wo ja auch viele Fragen gestellt habe, Business und Berater und alles Mögliche. Am Ende der Kontakt zum Spieler, der direkte Kontakt. Was wünscht der Spieler oder welche Ziele hat er? Wo will er hin? Wo ist er vielleicht gerade unzufrieden? Dann kriegt man viel Verständnis oder kann viele Sachen nachvollziehen, wieso vielleicht ein Spieler sich auch verhält, leistungsmäßig oder Verhalten in der Kabine. Und das ist mir wichtig, sozusagen engen Draht zu den Spielern zu haben.
Wie schafft ihr es, ein Gefühl dafür zu bekommen bei Spielern, die ihr eventuell verpflichtet, was das für Typen sind? Also schickt ihr zum Beispiel, wenn du jetzt, hast du gerade gesagt, ich finde auch, dass man viel im Training ablesen kann, auch darüber, wie ein Typ ist. Fliegt dann auch einer mal nach Argentinien und guckt sich das Training an? Oder, also man versucht ja, das hört man ja von vielen Managern, dass sie sagen, wir versuchen irgendwie uns ein Bild davon zu machen, was das für ein Typ ist.
Ja, viele Informationen bekommen. Das mit Training ist natürlich im Profifußball heute mittlerweile schwierig, weil es auch nicht mehr viele öffentliche Einheiten gibt. Aber Informationen über den Spieler zu bekommen. Von allen möglichen Leuten, die ihn vielleicht auf dem Weg begleitet haben. Das kann Jugendtrainer sein, das kann andere Menschen sein, die ihn kennenlernen, vielleicht aus dem Land, die ihn irgendwie, also möglichst viele Informationen und natürlich direkter Kontakt zum Spieler, um dann einen Eindruck zu bekommen, okay, wie verhält er sich vielleicht in seinem privaten Umfeld, was für eine Familie steht dahinter. Möglichst viele Informationen, unter der Überschrift steht das eigentlich.
Es gibt bestimmt Medienkollegen, da können wir vermitteln, die dir noch Tricks zeigen können, wie du vielleicht auch ein bisschen was vom Training noch rausbekommen würdest, wenn du wolltest, obwohl es geschlossen ist. Also da gibt es einige, die das ja doch noch hinkriegen. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Ja, ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Das Verrückte ist ja, dass Simon gleich ab kurz nach 3 noch auf einer Bühne mit Marc Kosicke und Marcel Schäfer ist. Also heute sehr busy, wir sagen deswegen noch tausendmal mehr Dank, als wir es ohnehin schon bei unseren Gästen sagen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und freuen uns da nachher noch ein bisschen was von dir zu hören. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank.
Also wie gesagt, ihn könnt ihr gleich ab kurz nach 3 weiterhören. Wer mit uns noch ein bisschen über Podcast oder was auch immer quatschen möchte, wir wuseln hier heute den ganzen Tag noch rum. Das war für uns auch ein bisschen seltsames Szenario, weil ich hatte 3 Jahre von diesen 5, die Alex angesprochen hat, das Vergnügen, dass ich häufig unseren Podcast in der Jogginghose zu Hause in meinem Schlafzimmer machen durfte. Jetzt hat sich's ein bisschen geswitcht. Zu dieser Saison ist es so, dass Alex in seiner Küche oder in seinem Arbeitszimmer manchmal sitzt und ich in ein richtiges Radiostudio gehen muss. Aber dass wir hier in so einem öffentlichen Rahmen, wo wir dann auch noch dabei beobachtet werden, normalerweise sind wir schon so mindestens eine Spur asozialer bei so einer Aufzeichnung unterwegs, ne? Das kann man jetzt schon mal ganz knallhart so sagen.
Aber wir haben unsere Hemden heute noch halbwegs akkurat gebügelt bekommen, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Also schönen Dank für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß heute. Auffällig warmer Applaus, als wir die Bühne verlassen haben. Sollte nicht zwischendurch der Applaus lauter sein? Bin mir nicht sicher. Ich habe da auch noch nicht so viel Erfahrung.
Ja, also es könnte ja passieren, dass in dieser Saison wir das vielleicht noch 1-2 Mal machen. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Da ist so ein bisschen was im Entstehen. Aber es ist natürlich schon was anderes, ne? Als wenn man hier einfach so vor sich hin blubbert oder halt mit einem Gast irgendwie irgendwo sitzt. Aber wenn dann halt plötzlich, der Raum war ja sehr gut gefüllt, also alle, so gut wie alle Sitzplätze belegt und hinten standen sie auch noch. Ist halt dann schlagartig. Ich meine, wir machen jetzt viel auch beide, auch vor der Kamera und so, aber da kriegst du nie so direktes Feedback und dann sitzen die da einfach und die gucken. Und manchmal gucken die auch gelangweilt.
Ja, und dann wird man unsicher. Ja. War eine ganz gute Erfahrung und für dich natürlich eine besonders interessante Erfahrung, wenn dann auch noch der Stuhl permanent abhaut und Richtung Boden abrutscht.
Die Hörer können ja mal vielleicht, ich weiß nicht, ob man es, wenn ihr ein Gefühl habt, an welcher Stelle des Interviews ich besonders tief gesessen habe, dann könnt ihr das ja gerne mal mutmaßen in den sozialen Netzwerken. Naja, das war auf jeden Fall das Gespräch mit Simon Rolfes. Die haben danach auch nochmal zugeschlagen. Die Leverkusen haben sich auch noch einen Verteidiger gekauft, auch für nicht wenig Geld. Also ganz spannend, dass er trotzdem sich die Zeit für uns genommen hat. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bundesliga-Samstag. Da war ich nämlich auch im Einsatz. Ich habe eins der Bundesligaspiele kommentiert, und zwar das Spiel der Bayern. Die Bayern haben gespielt gegen den FSV Mainz 05. Und ich weiß nicht, wie viel von diesem Spiel du gesehen hast, aber ich kann dir sagen, dass ich 35 außerirdische Minuten von Thiago in der ersten Halbzeit gesehen habe. Die habe ich von einem Spieler auf seiner Position in der Dominanz lange nicht mehr in der Bundesliga gesehen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, im Kommentar dann zu sagen, der spielt hier wie eine Mischung aus Ronaldinho und Jens Jeremis. Weil es war wirklich so. Erstmal, du hast wahrscheinlich das 3-0 auch gesehen, wie er sich da durchtanzt durch die komplette Mainzer Defensive.
Das sind die einen Geschichten. Der hat vor Spielfreude nur so gestrotzt, den Ball gestreichelt. Sie konnten ihm auch gar nicht den Ball wegnehmen teilweise. Auf der anderen Seite des Feldes aber hat dem der Flick auch das Zeug mitgegeben jetzt für Verteidigen. Bälle weggrätschen, wichtige Tackles, die er teilweise damit reingebracht hat. Und das waren 35 Minuten wie aus einem Guss. Besser kannst du ein Fußballspiel als zentraler Mittelfeldspieler nicht machen. Das war hochgradig beeindruckend.
Das ist natürlich wichtig. Man muss ehrlich sein, er hat nicht immer solche Spiele gemacht in dieser Saison.
Absolut.
Also hat auch wirklich schwächere Auftritte abgelegt und war ja dann auch mal aus der Startelf verschwunden. Und da gab es dann sogar schon Überlegungen bzw. Gerüchte, ob er denn noch lange bei den Bayern ist. Das war jetzt Weltklasse. Ich habe es ehrlich gesagt nur in der Konferenz gesehen. Ich habe das Tor gesehen. Ich finde das Tor schon auch interessant. Nicht nur, dass er das technisch so löst, sondern dass er da Dynamik drin hat. Weil das ist das, was aus meiner Sicht ihm noch zu häufig abgegangen ist in seiner Karriere, dass er mit Dynamik in den gegnerischen 16er reingeht. Und da war es gepaart mit dieser Leichtigkeit wirklich mal eine Dynamik, die das natürlich absolut besonders gemacht hat. Und wie er das abschließt, das, ja, da gibt es vielleicht 2, 3 in der Bundesliga, die überhaupt in der Lage wären, so ein Tor zu schießen. Er hat das getan. Das verdient allerhöchsten Respekt.
Na, es sind halt dann wirklich, wie du sagst, alle Facetten. Ne? Es ist das Offensive im Sinne von dem Kreativen. Es ist das Defensive, was du auf der Position halt mitbringen musst. Haben wir gerade mit Ilkay Gündoğan drüber gesprochen. Und diese Dynamik. Und wenn er die dann so mit reinbringt, der war auch überall auf dem Platz zu finden, dann ist das einer der Top-3 Spieler der Fußball-Bundesliga. Wenn er das immer wieder zeigen kann. So, dann
muss er halt bestätigen.
Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann Verwaltungsmodus, es stand dann schon 3-1, die Mainzer hätten sogar nochmal verkürzen können, aber alles in allem, also in diesen ersten 35 Minuten hat man sehr gut gesehen, wie die Bayern gerade unterwegs sind unter Hansi Flick. Dieses sehr variable, immer wieder die Seiten wechseln, dann kommen gute Flanken, Pavard, tolle Flanke auf Lewandowski, der da fälschlich alleine freisteht. Sie sind super variabel. Sie haben das Spiel in die Tiefe, aber sie machen das Spiel auch immer wieder breit. Sie sind nicht wirklich ausrechenbar aktuell, zumindest in dieser wirklich starken ersten Halbzeit gewesen. Da hat man das gesehen, wozu sie tatsächlich in der Lage sind aktuell. Das war schon beeindruckend. Dann, wie gesagt, Verwaltungsmodus, jetzt haben sie Pokal, dann steht das Spiel gegen RB Leipzig an. Da war wichtig, dass sich Robert Lewandowski nicht die gelbe Karte abholt. Dann wäre nämlich gelb gesperrt gewesen. Und da wird es dann richtig interessant, weil das ist dann jetzt tatsächlich die erste ganz dicke Prüfung.
Und man geht in dieses Spiel als Tabellenführer. Warum? Weil Leipzig Punkte gelassen hat. Im Abendspiel, das habe ich dann ausführlicher betrachten können, Leipzig gegen Gladbach. Und wenn ich vorhin im Freitagsspiel davon geredet habe, dass es eines der schwächsten Spiele der Saison gewesen ist, dann muss ich sagen, ich bin beeindruckt gewesen von dem, was da passiert ist. Nicht nur spielerische Glanzleistung, sondern auch das Drumherum war ein Spektakel, sodass ich bei mir zu Hause gesaß und gedacht habe, wow, das lohnt sich hier gerade zuzuschauen. 2 Trainer, die es sich natürlich taktisch gegeben haben mit Nagelsmann und Rose.
Nicht nur taktisch, auch emotional, ne?
Genau. 2 Mannschaften, die das zumindest in Ansätzen taktisch sehr interessant gelöst haben, aber auch fußballerisch. Gladbach führt 2-0 in der ersten Halbzeit, 2 blitzsaubere Tore. Ja, eingeladen von den Leipzigern gerade beim zweiten Gegentreffer, böser Ballverlust, aber wie sie das dann spielen, das erste noch schöner als das zweite, zielgerichtet mit einem Kontakt jeweils, das ist schon brillant gewesen. Und dann gehen wir in die zweite Hälfte und es wird hitzig.
Also noch ganz kurz, die erste Halbzeit war von Gladbach bärenstark. Ne?
Ja,
sagen also,
wir. Ja.
Ne? Also nicht nur diese beiden Situationen, sondern die waren Chef im Ring in der ersten Halbzeit.
Absolut.
Und zwar auf eine beeindruckende Art und Weise, so musst du in Leipzig erstmal spielen.
Ja. Ich habe jetzt schon angekündigt, dass du die zweite Halbzeit an Informationen bereicherst.
Ach so, ja. Wie fangen wir denn an? Also Leipzig verkürzt in der 50. durch Schick. Kurioses Tor, ne? Ganz selten. Gab es einige an diesem Spieltag? Ganz, ja, ganz seltsamer
wahrscheinlich vor
Treffer.
Augen, Jan Sommer will eine Flanke abfangen, bockt mit dem beim eigenen Mitspieler auf und macht dann irgendwie so den Salto. Ich glaube, wenn wir beide irgendwann doch nochmal die lang erträumte Profi-Wrestler-Tag-Team-Karriere starten, dann wäre das unser Finishing-Move. Ich springe, du machst so einen leichten Buckel und ich roll mich ab und wir brechen uns beide irgendwie das Genick. Das wäre unser Finishing-Move.
So sieht man sonst eigentlich nur aus, wenn man beim Lenker vorne übergeht. Ne? Also ich glaube, das ist halt, also naja. Und dann wird's ganz spannend, weil dann kommen wir in die 61. Minute. Und das ist eine Minute, die das ganze Gefüge dieses Spiels komplett verschiebt und die sehr viel Diskussionsstoff bietet. Und am Strich steht erstmal, Alassane Player sieht erst die gelbe und ungefähr 3 Sekunden später die gelb-rote Karte. Und bis dahin war das kein so hitziges Spiel, war das kein überhartes Spiel. Und ab dann ist es ein ganz anderes Spiel geworden. Ich hatte erst den Gedanken, als das Spiel dann durch war, ich hätte gerne beide diese letzte halbe Stunde noch in Vollzahl gegeneinander antreten sehen. Das Problem ist nur, dass das, was danach kam, auch so unterhaltsam war, dass es trotzdem gut war. Aber wir müssen natürlich über diese gelb-rote Karte reden, weil die ist wahrscheinlich der Aufreger dieses Spieltags. Alassane Plea sieht im Grunde genommen, wie fasse ich es am besten zusammen, vom Schiedsrichter Stieler zweimal gelb wegen Meckern und Abwinken. Ne?
Ja, Meckern, hat Tobias Stieler dann später gesagt, war gar nicht der Grund, sondern es war die Gestik, die für ihn entscheidend war.
Was ist passiert? Plea wird für sein Dafürhalten, und ich glaube, da kann man ihm folgen, zumindest etwas berührt von dem Gegenspieler, hat gemerkt, okay, das muss ja eigentlich ein Foulpfiff für mich sein, den hat er nicht bekommen. Dann hat er in dem Moment nicht sich umgedreht und ist dem Ball hinterher, sondern ist in Richtung Schiedsrichter und hat da so gestikuliert und es kann nicht sein und stampft auf und so weiter und so fort. Dafür sieht er die gelbe Karte. Die zeigt ihm der Stieler. Er dreht sich um. Ich bilde mir ein, dass er, deswegen fand ich das im Nachhinein so interessant, dass Stieler sagt, dass er nichts gesagt hat. Ja. Ich bilde mir ein, dass er da das Wort Bullshit sagt, dreht sich von ihm weg und winkt noch zweimal so ab. Und dann zeigt ihm Tobias Stieler noch eine gelbe und damit gelb-rot. Was im ersten Schritt eigentlich der neuen Regelverschärfung, der neuen Interpretation entsprechend ist, was natürlich aber viele Diskussionen ausgelöst hat, weil viele gesagt haben, wenn du da das Fingerspitzengefühl hast in diesem Spiel, es ist so ein Top-Spiel, selbst Nagelsmann hat danach gesagt, für ihn ist es kein Gelb-Rot, sagt sie auch leichter, wenn du noch einen Punkt geholt hast, weil die Leipziger schaffen dann noch das 2-2, dann lass die eine Gelbe weg. Und unter anderem, du hast während des Spiels dann auch getwittert, naja, erstmal abwarten, der muss irgendwas gesagt haben. Dann sagt der Stieler nach dem Spiel, der hat nichts gesagt. Es geht nur um die Gestik. Wenn es nur um die Gestik geht, ist mir die zweite gelbe Karte zu hart.
Ja, bin ich bei dir. Also was ich getwittert habe, das war mir irgendwie ein Bedürfnis, als ich gesehen habe, was da wieder los ist im sozialen Medium.
Viel Twitter war los, ja.
In dem Moment. Dass ich es schlimm finde, so eine Sache zu bewerten, wenn du nicht genau weißt, was da alles passiert ist, wenn du nicht alle Informationen hast. Das ist übrigens meine einzige Aussage gewesen zu der Sache. Jetzt wissen wir...
Wurdest du etwa angemault dafür?
Minimal. Und das finde ich wirklich ganz schlimm, weil, also nochmal, ich habe geschrieben, hey, es ist, glaube ich, ist auch durchaus wichtig zu bewerten, was Plea gesagt hat. Und erst wenn man das weiß, kann man sich überhaupt ein Urteil drüber erlauben. Wenn dann erst, wenn man das weiß... Und natürlich haben alle trotzdem vorher schon losgepoltert. Und warum hat mich das so geärgert? Weil man doch wissen muss, warum es zu dieser Situation kam, warum es überhaupt eine Regeländerung gegeben hat in der Winterpause, beziehungsweise warum diese Regel verschärft angewendet werden soll. Weil es eben Vorkommnisse gab, im Profifußball, aber eben vor allen Dingen auch im Amateurfußball, die gar nicht gingen, dass Schiedsrichter attackiert wurden und eben nicht nur verbal, nicht nur durch Abwinken, sondern dann eben auch auf brutalste Art und Weise. Und das hat den DFB, die DFL dazu veranlasst, diese Regel verschärft ausführen zu lassen. Das wissen die Vereine, das wurde logischerweise zunächst an die Schiedsrichter herangetragen und ist unterm Strich, ich glaube, da sind wir uns ziemlich sicher, der Grund, weshalb Stieler diese gelb-rote Karte gegeben hat. Hätte er wahrscheinlich in der Hinrunde nicht, aber man kann ihm da schwer einen Vorwurf machen. Und was ich dann ganz schlimm finde, ist, dass im Netz eine Diskussion entsteht, ja, Stieler, wenn ich das nur lese und das ist doch eine absolute Flasche und wie kann man sowas machen, ohne die Information zu haben. Das heißt also, diese Attacke gegen den Schiedsrichter aus der Distanz jetzt übers Netz loszulassen. Und dann finde ich den Begriff, nicht von dir, aber was ich immer wieder im Netz gelesen habe, ja, also komm, hör mir auf, da geht's um Fingerspitzengefühl, da brauchst du doch, also mehr Ironie kann ich nicht ertragen in dem Moment. Wenn solche Leute dann auch noch sagen, da geht es um Fingerspitzengefühl, aber überhaupt gar nicht verstehen, dass sie gerade in die Wunde reintreten, die überhaupt diese ganze Sache ausgelöst haben, weil Schiedsrichter halt immer wieder attackiert werden, öffentlich fertig gemacht werden und deswegen hat man das überhaupt ja nur durchgesetzt, weil man eben eine Vorbildfunktion haben muss. Das jetzt mit den Informationen, übrigens, ich habe da auch ein Bullshit auf den Lippen gelesen, auch wenn Lippenlesen immer eine heikle Geschichte ist. Aber wenn er das so sagt, dass das jetzt zu bewerten ist, meiner Meinung nach etwas zu hart gewesen ist, selbst mit dieser Regelverschärfung zu hart gewesen ist, das ist was ganz anderes. Ne? Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es eine Fehlentscheidung oder eine richtige Entscheidung gewesen ist. Ich wollte nur sagen, Leute, lasst uns vorsichtig sein mit der Bewertung dieser Szene, wenn wir nicht alle Infos
haben.
Aber
das machen Fußballfans halt nicht. Das mache ich auch manchmal nicht. Also ne, man ist halt dann einfach eine Spur zu emotional.
Ja, wie, gut, also, aber dann lass uns daran arbeiten.
Ja, wir sind Menschen, ja, natürlich.
Wir haben schon, uns dadurch auch geprägt, dass wir uns entwickelt haben.
Du hast vollkommen recht. Ich zitiere mal einmal kurz Tobi Escher. Der hat auf Twitter Folgendes geschrieben. Meckern früher... Warum meckern Fußballer immer? Können die nicht einfach in anderen Sportarten Entscheidungen respektieren? Ihr macht den Sport kaputt. Meckern heute? Wieso bestraft man das plötzlich so hart? Emotionen gehören noch dazu. Ja. Ihr macht den Sport kaputt. Ich möchte jetzt von dir wissen, was du für eine Art emotionaler Spieler auf dem Feld gewesen bist. Typisier dich mal. Was für eine Typ Fußballer bist du auf dem Feld?
Nie eine gelbe Karte wegen Meckern gesehen. So, kann ich jetzt streberhaft sagen.
Trotzdem
aber
immer
trotzdem
wieder mit
immer
den
emotional
Schiris diskutiert?
Ja, Alter, hör mir mal zu. Natürlich habe ich die ganze Zeit gequatscht auf dem Feld.
So, geht's dir nämlich genauso wie mir. Und ich habe für, also wir haben ja auch schon gesagt, wir finden die Verschärfung beide prinzipiell erstmal gut. Ich habe mich auch mit einem Kollegen etwas länger darüber unterhalten, der sagt, das ist ein netter Impuls, der gesetzt wird. Das wird aber so viel im Amateurfußball zum Beispiel nicht verändern, weil das auch was mit einem strukturellen Problem innerhalb der Gesellschaft zu tun hat. Und eben nicht nur mit der Vorbildfunktion, die gibt es aber auch. Das habe ich dann auch versucht, ihm zu erklären. Also die haben nun mal diese Vorbildfunktion und sie müssen sich dann halt, und dann ist das jetzt für alle eine etwas anstrengende Halbserie, die wir haben, aber die Spieler müssen sich jetzt umgewöhnen. Ja. Wir haben den Vergleich im Basketball. Im Basketball gibt es auch negative Emotionen, wenn Schiedsrichter andere Dinge machen. So, und dann gibt es aber ganz klar kein, du sollst nicht gestikulieren und auf den Schiri zu und so weiter und so fort, wie wir uns blöderweise im Fußball daran gewöhnt haben und es uns auch selber angewöhnt haben, auf den ganzen Amateurplätzen das immer wieder zu machen. So, und dann ist das halt jetzt eine für alle anstrengende, nervige Halbserie. Im Übrigen für die Schiedsrichter wie den Stieler auch.
Ja, das ist ja das Schlimme.
Weil
ja.
der natürlich jetzt, weil die alle jetzt unter Zugzwang sind und das ist aber gerade gar, das macht den Job im Stadion gerade für die auch noch unangenehmer.
Der muss ja auch sein Handeln verändern. So. Der hat das ja auch anders gelernt.
Und es macht den Job für ihn aber noch unangenehmer, weil er jetzt noch viel mehr der Buhmann ist. Obwohl die Ansage von oben kommt, dass er das härter ahnden soll. Ja. So.
Aber und irgendwann, da bin ich voll bei dir, müssen wir das eben ändern, denn du sprichst es an und es ist nicht nur der Basketball, du kannst auch rüber zum Handball schauen, du kannst in andere Ligen gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, der Tellerrand in der Fußballwelt, der ist besonders hoch, dass man eben keine Lust hat, drüber hinwegzuschauen und dann aber lieber sagt, naja, das sind Emotionen, die gehören doch dazu und das muss auch ein Schiedsrichter verstehen. Ja, nee. Guck einfach einmal über den Tellerrand und schau, wie es in diesen anderen Sportarten läuft. Beim Basketball zum Beispiel, wenn wir das gerade haben, da finde ich es teilweise sogar zu krass gepfiffen. In der NBA hat jetzt in der vergangenen Nacht jemand ein technisches Foul bekommen, weil er nach einem Dunk einen kurzen Stare-Down gemacht hat. Also er hat einfach dem Typen, den er gerade ins Gesicht gedankt hat, besonders spektakuläre Aktion im Basketball, für wirklich 2 Sekunden, Spieler der Boston Celtics, für 2 Sekunden in die Augen geschaut. Nichts gemacht und dafür gibt es ein technisches Foul, weil es die Regeln sind. Wissen da aber zumindest alle und dann wird das eben entsprechend auch geahndet und mittlerweile, weil sich die NBA daran gewöhnt hat, weil sich die Spieler und die Schiedsrichter und auch die Fans daran gewöhnt haben, dann auch nicht mehr mit so einem, ich nenne es mal Shitstorm, geahndet. Naja, dass man darüber auch Kritik äußert.
Diskutiert ist, wird schon noch.
Genau, ne? Aber also, es ist nicht die Dimension, die wir jetzt hier haben.
Also wir sind gerade in einem Umgewöhnungsprozess, der hoffentlich auf lange Sicht eine Verbesserung mit sich bringt. Und habt das einmal so im Hinterkopf, wenn ihr Schiedsrichterentscheidungen seht. Ich kann das total nachvollziehen. Vielleicht habt ihr es in diesem Podcast schon gemerkt. Ich bin auch ein eher etwas emotionalerer Typ. So. Und manchmal fällt mir das auch schwer, Dinge rational zu betrachten. Und ich hasse den Schlüter manchmal dafür, dass er das relativ gut hinkriegt, immer in solchen Situationen irgendwie rational zu bleiben. Aber habt das im Hinterkopf. Der Schiri, der da auf dem Feld steht, hat diese Ansage vom DFB bekommen. Und wenn der Tobias Stieler, da bin ich felsenfest überzeugt, wenn der nicht gelb-rot zeigt, dann wird er nach dem Spiel vom Schiedsrichterbeobachter rund gemacht dafür, weil es jetzt diese Ansage gibt.
Ja, stimmt.
Weil diese Existenz des Schiedsrichterbeobachters, die können wir uns auch alle nochmal vergegenwärtigen. Da sitzt immer einer oben auf der Tribüne und bewertet und der geht in der Halbzeit mit rein, der geht nach dem Spiel mit rein, wird sofort ausgewertet. Ja?
Erinnert euch an die Folge mit Baba Grafati, da hat er ein paar Ausführungen in die Richtung gemacht. Also man steht unter Druck als Schiedsrichter und das eben nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern weil man auch permanent bewertet wird und weil man weiter Einsätze haben möchte und weil man eben gute Spiele leiten
möchte. Und vielleicht verändert es was trotzdem zum Positiven, so nervig das dann jetzt in den kommenden Wochen auch manchmal sein mag, weil wir alle unser Verhalten und auch unsere Sehgewohnheiten anpassen müssen. Weil das Ding ist doch folgendes, wenn wir irgendwann keine Schiedsrichter mehr haben, die beim DSC Wanne-Eickel oder wo auch immer pfeifen, noch viel tiefer pfeifen, bei meinem Heimatverein pfeifen, weil sie keinen Bock mehr haben, jede Woche für 15 Euro Aufwandsentschädigung irgendwo hinzufahren, sich voll labern zu lassen und noch Angst haben zu müssen, dass sie einen auf die Schnauze kriegen, dann könnt ihr keinen Fußball mehr spielen. Wir brauchen nur mal die Schiedsrichter für diesen Sportart. Und wenn alle sich ein bisschen mehr mit Respekt begegnen, ist allen eigentlich geholfen.
Genau, dazu nur noch ein Satz. Ja, Emotionen gehören dazu, zu jeder Sportart, zum Fußball vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr, weil dann noch mehr Zuschauer sind als zu anderen Sportarten, nehme ich gerne so hin. Ist ja auch ein Grund, weshalb ich besonderer Fußballfan bin. Aber das darf eben nicht die Entschuldigung dafür sein, dass sich jeder, und zwar wirklich jeder, Spieler, Fans, von mir aus übrigens auch Schiedsrichter und Trainer wie Sau benehmen. So, das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen will. Lass uns weiter auf die Spiele schauen. Vielleicht machen wir weiter mit der aktuellen Krisenmannschaft. Man muss es schon so sagen, ne? Der SV Werder Bremen, in den vergangenen Wochen ja immer mal wieder von uns thematisiert worden. spielt auswärts beim FC Augsburg, führt mit 1:0, kurioses Eigentor, und dann verlieren sie doch wieder dieses Fußballspiel. Ich habe es nicht verstanden, denn ich blicke auf diese Mannschaft mit diesem doch eigentlich hervorragenden Trainer, wenn wir das nicht völlig falsch einschätzen. Und trotzdem verlieren sie mal wieder, stehen da unten drin. Und dann haben wir zum Glück eine Hilfe, wir können Kicker-Experten anrufen.
Genau. Timo Müller beschäftigt sich für den Kicker intensiv mit dem SV Werder Bremen. Und er erklärt uns diese ganze seltsame Situation bei Werder jetzt mal in aller Ausführlichkeit.
Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Timo Müller ist bei uns. Grüß dich, Timo. Wir müssen über den größten Krisenherd in der Fußball-Bundesliga aktuell sprechen. Da ist einiges im Argen beim SV Werder Bremen. Du bist unser Mann vor Ort in Bremen. Lass uns ein bisschen rekapitulieren, was da gerade so los ist. 1-2 in Augsburg verloren nach Führung. 6 der letzten 7 Spiele verloren. Baumann spricht von einer dramatischen Situation. Nimm uns mal ein bisschen mit rein, wie groß ist aktuell wirklich die Angst, die bei Werder umgeht, dass man am Ende kommende Saison zweite Liga spielt?
Ja, da kann man Frank Baumann nur recht geben, dass die Situation dramatisch ist. Erkannt haben das zumindest die Verantwortlichen sicher schon etwas länger. Inzwischen sagen sie es auch nach außen auf den Punkt. Das ist vielleicht doch so eine Geschichte, die man ihnen vorhalten kann, dass die Situation nach außen zumindest intern angeblich nicht zu lange schön geredet worden ist. Und die Sorge muss sehr groß sein. Du hast die Zahlen genannt. 6 Niederlagen in den letzten 7 Spielen. In dieser Phase auch nur ein eigenes Tor geschossen durch Milot Rashica beim 1:6 in München. Dazu kamen noch 2 Eigentore, eben jetzt dass der Augsburger und dass der Düsseldorfer beim einzigen Sieg in dieser Phase beim 1:0 zum Rückrundenstart. Und es gibt eine Menge von Problemen. Ausgangspunkt ist sicher die große Verletzungsmisere, die Werder seit dem Saisonbeginn begleitet. Deren Folge ist dann, dass letztlich keine wirklich fitte Mannschaft auf dem Platz steht. Die Spieler, die spielen, sind zwar alle gesund, aber viele davon haben einfach durch die langen Verletzungen keinen vernünftigen Aufbau, können dementsprechend schwer gegenhalten. Also das ist immer wieder sehr auffällig, dass manchen Mannschaften athletisch überlegen sind gegen Werder. Und das ist ja eine Komponente, die gerade im Abstiegskampf dann doppelt und dreifach zu Buche schlägt. Und wenn die Spieler merken, sie können körperlich nicht gegenhalten, athletisch nicht gegenhalten, haben sowieso jetzt nicht unbedingt die ganz großen Kämpfertypen in der Mannschaft, dann schlägt sich das mit Sicherheit auch auf Selbstvertrauen nieder und dementsprechend sind dann auch die Leistungen und die Ergebnisse zu erklären. Und das Ganze ist einfach ein Teufelskreis, denn je mehr schlechte Ergebnisse sich aneinanderreihen, desto geringer wird dann auch das Selbstvertrauen und desto schwieriger wird es, die eigentliche primäre Stärke, nämlich das Fußballspielen, die fußballerischen, spielerischen Automatismen dann eben auch auf den Platz zu bringen.
Genau da wollte ich gerade nachhaken. Tim, ich meine, es ist so, dass Werder ja durchaus Fußballer in den eigenen Reihen hat. Du sagst, das Athletische ist vielleicht nicht die Stärke von Werder. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie aber die eigene Identität in den letzten Wochen komplett verloren haben, dass sie spätestens seit sie da wirklich richtig unten drin stehen, aufhören Fußball zu spielen. Es gab jetzt wirklich auch ein paar Partien, gerade so die ersten Halbzeiten, wo sehr, sehr vorsichtig gespielt wurde, im Zweifel dann doch lieber nur der lange Ball gespielt wurde. Siehst du das auch so, dass da diese eigentliche Stärke gerade aufgegeben wird?
Ja, dass sie verloren gegangen ist, das sicher. Ob sie nun freiwillig aufgegeben worden ist oder ob das eher auf dem mangelnden Selbstvertrauen beruht, das ist hypothetisch. Klar ist, Werder war in der Hinrunde, die hatten die schlechteste Defensive der Liga mit 41 Gegentoren. Da ist logisch, dass man stabilisieren muss oder das zumindest versuchen muss. Und in diesem Bemühen ging dann mit Sicherheit spielerische Leichtigkeit verloren und auch sicher auch das ein oder andere Mal der Mut zum Risiko. Die Momentaufnahme ist, dass beides nicht so wirklich funktioniert, weil da ist jetzt nicht unbedingt offen wie ein Scheunentor, aber man kassiert immer wieder einfache Gegentore und die eigentliche Stärke ist in dem Bemühen abzusichern eben auch verloren gegangen. Und es ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Also das Einzige, das ist das, was eben viel zitiert ist, was hilft, wären ein Erfolgserlebnis, wobei eines allein auch noch nicht reicht, wie man nach dem 1:0 in Düsseldorf gesehen hat, sondern am besten eine Reihe von Erfolgserlebnissen, um zumindest Selbstvertrauen wieder aufzubauen, aber die fallen eben nicht vom Himmel. Insofern ist die Sorge berechtigterweise sehr groß.
Es gäbe jetzt andere Vereine, da würden Leute sagen, es würde noch was helfen, nämlich ein Trainerwechsel. Jetzt sind wir aber hier beim SV Werder Bremen, wo sowas eigentlich überhaupt nicht dazu gehört. Aber trotzdem, auch wenn Florian Kohfeldt selber jetzt gesagt hat, er will vor dieser Situation nicht davonlaufen, er will im Amt bleiben, irgendwann muss ja dieser Moment kommen. Was muss passieren, dass sich Werder dann tatsächlich von diesem Trainer trennt?
Also letzten Endes hat Florian Kohfeldt ja auch gesagt, er wird wie jeder andere Trainer auch ganz am Ende an den Ergebnissen bemessen. Im Moment ist es so, dass die Vertrauensbekundungen wieder da waren, dass die auch sehr glaubwürdig sind, einfach auf dem aufbauend auch, was Florian Kohfeldt in den gut 2 Jahren seiner Amtszeit jetzt ja auch nachgewiesen hat, sagen wir mal, bis Mitte der vergangenen Hinrunde. Das ist keine Eintagsfliege. Er hat gezeigt, dass er Substanz besitzt und dass er für Werder Bremen auch mehr ist als ein normaler Trainer. Er ist ein Aushängeschild, er ist das Gesicht des Vereins, eben auch Kraft seiner kommunikativen Stärke, die anderen Führungskräften in diesem Verein eher abgeht. Also er ist sehr, sehr wertvoll für Werder Bremen. Um zur Frage zu kommen, wann wird dieser Punkt kommen, das wird jetzt letzten Endes von Woche zu Woche bewertet werden müssen, ob dieser Punkt kommt oder ob die Verantwortlichen vielleicht irgendwann auch mal die Grundsatzfrage sich stellen müssen, wären wir bei aller Wertschätzung für Florian Kohfeldt eben auch bereit, zur Not mit diesem Trainer in die zweite Liga zu gehen, wie es der SC Freiburg gemacht hat mit Christian Streich, oder würde man sagen, bevor wir einen Abstieg in Kauf nehmen, versuchen wir noch irgendetwas, wobei auch da ganz schwer zu sagen ist, würde ein anderer Trainer jetzt aus dieser Mannschaft wirklich mehr herausholen. Also diesen Punkt sehe ich ehrlich gesagt zwingend auch nicht, noch nicht. Aber wie auch Kohfeldt selbst sagt, am Ende muss er sich an den Ergebnissen messen lassen.
Der Verein hat ja im Winter nochmal nachgerüstet, hat da nochmal justiert, Kevin Vogt geholt, Davy Selke auch zurückgeholt, was ein bisschen überraschend war. Auf dem Papier ja eigentlich genau die richtigen Verstärkungen für genau die richtigen Mannschaftsteile. Hat Werder da tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten nochmal alles ausgeschöpft, was drin war? Oder hättest du dir, keine Ahnung, andere Dinge gewünscht für den Kader?
Nein, absolut. Also für diese beiden Verstärkungen auf dem Papier muss man dem Management eine glatte 1 geben. Das sind sowohl von den Positionen als auch von den Spielertypen her, als auch von der Klasse, die diese Spieler schon nachgewiesen haben, wirklich 2 Top-Verstärkungen. Und eigentlich nominell steht da jetzt auch eine Mannschaft, stand da gerade in Augsburg, jetzt auch eine Mannschaft, von der man sagt, das ist kein Absteiger, aber die Spieler müssen eben auch dann dementsprechend die Leistung bringen. Denn Kevin Vogt hat ein Gegentor mitverschuldet, Ömer Toprak sah bei einem Gegentor nicht gut aus. Das sind eigentlich absolute Bänke, Leute, von denen jeder, sowohl intern als auch man von außen als Beobachter dachte, das sind Stabilitätsgaranten. Aber das muss dann auf dem Platz nachgewiesen werden und Gleiches wird dann auch für Davy Selke gelten. Wobei die Besetzung jetzt immer noch natürlich ein Faktor ist, der Hoffnung macht. Denn wenn man die Namen sieht, wenn man sieht, was diese Spieler zu leisten imstande sind, was sie schon nachgewiesen haben, kann man sagen, eigentlich müsste diese Mannschaft sich da unten rausmanövrieren, aber das eigentlich geht eben jetzt auch schon Wochen bis Monate lang und wird eben nicht in die Realität umgesetzt bisher.
Jetzt spielen sie, wenn man sich den Spielplan anschaut, gegen Union zu Hause, dann gegen Leipzig und Dortmund, also zwei absolute Top-Teams. Heißt andersrum, das Union-Spiel ist das wichtigste Spiel in dieser Saison?
Also zumindest das wichtigste Spiel. Jetzt könnte ich sagen, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Das ist dann in der Liga. Das ist dann in der Liga das Unionsspiel. Aber das ist natürlich ein absolutes Schlüsselspiel. Denn gegen wen, wenn nicht zu Hause, gegen Union Berlin, will man dann überhaupt noch gewinnen? Also da ist die Qualität der Einzelspieler, spricht da ganz klar für Bremen. Und dieses Spiel dann zu Hause nicht zu gewinnen, ich denke, dann würde wirklich ganz, ganz viel von dem Glauben, von der Hoffnung, die noch zurzeit vorhanden ist, auch noch verloren gehen. Also das möchte man sich aus Bremer Sicht nun nicht vorstellen, dass dieses Heimspiel nicht gewonnen wird.
Wir gucken, was da passiert. Irgendwie seltsam alles, irgendwie diese ganze Bremer Spielzeit. Naja, Timo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sagen wir mal so, für einen Berichterstatter gibt es ja auch Schlimmeres. Also ich könnte mir, also die Extreme sind natürlich irgendwie immer interessanter als graues Mittelfeld, ne?
Ja, das kann man so sehen. Interessant ist Fußball-Bundesliga sowieso immer. Aber ja, natürlich, wenn etwas auf dem Spiel steht, dann ist die Aufmerksamkeit ja auch von euch, jetzt auch von Personen, die nicht unmittelbar mit dem Verein zu tun haben, natürlich wesentlich höher. Und das macht es jetzt für einen Berichterstatter nicht weniger spannend.
Ja, also viel, viel Spaß in Anführungsstrichen in den kommenden Wochen. Und danke dir für deine Zeit.
Timo, danke dir.
Ja, danke euch. Vielen Dank.
Ja, liebe Freunde, das war Timo Müller und wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann könnt ihr eventuell unsere lieben, geschätzten DAZN-Kollegen Uli Hebel und Benny Laut hören, denn während wir mit Timo Müller gesprochen haben, ist im Nebenraum, wir sitzen hier wieder in einer der DAZN-Kabinen, ist die Partie Barcelona gegen, ich glaube, Levante oder so begonnen. Also wenn ihr im Hintergrund Leute faseln hört, dann sind das einfach unsere Kollegen.
Ja, ganz kurz ruhig.
Ich weiß nicht, ob man es hört.
Ja. So ist das auf jeden Fall hier bei DAZN. Kommentatorenbox an Kommentatorenbox. Wobei man muss ja sagen, relativ geräumig. Ne? Da haben wir auch schon andere Sender kennengelernt.
Ist größer als deine Bude hier in München.
Oft schlafe ich
hier. Absolut. Ja. Man sollte zu Bremen vielleicht noch sagen, dass ja nicht nur diese Ligaspiele von uns angesprochen jetzt anstehen, sondern ein Pokalspiel, aber nicht jetzt unbedingt eins gegen, sagen wir mal, den SC Verl oder Saarbrücken.
Ist jetzt nicht die Mannschaft, bei der man durchrotiert. Ja,
sondern ist halt auch noch gegen den BVB. Am Dienstag das Ganze. Macht's jetzt auch nicht leichter. Weil ist eigentlich ein Spiel nice to have, Pokal, aber ist jetzt eigentlich ein ganz blöder Moment. Weil, was hat Timo angesprochen, ne, mit dem Rhythmus, mit den Spielern, die irgendwie halt einfach athletische Defizite haben. Du bräuchtest jetzt einfach mal eine Woche zum Trainieren. Und jetzt spielst du halt Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Dortmund.
Und er hat es ja auch gesagt, ne, sie hatten enorme Defensivprobleme.
Pokal-Halbfinale, sage ich schon. Achtelfinale.
Genau. Sie hatten enorme Defensivprobleme. Und jetzt treffen sie auf die Mannschaft, die an den letzten drei Bundesligaspielen immer 5 Tore gemacht hat. Also das wird ein hartes Brot.
Also es kann natürlich auch einen Push geben für Bremen, wenn sie es gewinnen.
Naja, gut, klar.
Ne? Aber das ist halt schon sehr mit der Glaskugel so.
Ja. Dortmund hat gegen Union gewonnen mit 5:0. Sehr klare Sache. Gab nach dem Spiel emotionale Bilder. Nevin Subotic hat sich nochmal vor der Südtribüne feiern lassen. Haben sie ja damals bei seinem ersten Auswärtsauftritt, nachdem er von Dortmund weggewechselt ist, das damals mit Köln ja schon gemacht. Und das waren jetzt auch wieder ganz besondere Bilder. Hat er danach auch noch sehr, sehr genau beschrieben. Hat er bei uns im Podcast ja zu Beginn der Saison auch schon einmal erwähnt. Ja, und Borussia Dortmund marschiert im Moment durch diese Liga, hat Emre Can noch dazu geholt. Darüber hatten wir, weiß ich gar nicht genau, ein bisschen gesprochen. Also ich bin totaler Fan von diesem Transfer.
Ja, erklär mal warum.
Habe ich on air gemacht. Ja. Habe ich Michael Zorc vorgeschlagen, habe gesagt, ich fände das gut.
Ich habe gar kein Gefühl dafür.
Ich glaube, darauf war ja schon längst vorher gekommen.
Ich habe kein Gefühl dafür, wie viel der den bringt, weil ich leider so, ich habe nicht komplett auf dem Schirm, wie gut er gerade ist.
Also man muss eins sagen, Juventus Turin hatte ihn ziemlich aussortiert. Da gab es ja zu Saisonbeginn schon, ich möchte fast sagen, diesen Eklat, dass er nicht für den Champions League-Kader nominiert wurde und dann das Ganze ein paar Tage nachdem das Transferfenster damals zugegangen war. Das heißt also, er konnte dann nicht mehr wechseln, hat gesagt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich auf jeden Fall weg gewesen. Jetzt hat er diese Chance genutzt, so kann man es dann vielleicht beschreiben. Entsprechend, er hat immer mal wieder gespielt, aber entsprechend wenig konnte man jetzt von ihm ansehen. Ich habe noch mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, nee, er hat natürlich weiterhin diese Physis und er ist vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, ein Leader. ein Thema, das bei Borussia Dortmund am Anfang der Saison, also gerade in dieser Zeit, als es dann die erste kleine Krise gegeben hat, als man hier über Favre diskutiert hat, hat man jetzt schon wieder vergessen, aber diese Phase gab es mal in der Hinrunde. Das ist was man da immer wieder kritisiert hat, dass es vielleicht zu wenig Führungsspieler gibt. Emre Can ist, seit er in der Jugend 3 Köpfe größer als seine Mitspieler und Gegenspieler gewesen ist, einfach dieser Leader-Typ. Der kommt jetzt bei Dortmund in den Kader mit rein. Ich finde, dass das ein richtig, richtig guter Transfer ist. Ja, der verdient eine ganze Menge Gehalt, aber er ist auf so vielen Positionen einsetzbar. Offiziell, offensichtlich hat Lucien Favre ihn jetzt erstmal für die Abwehr eingeplant, aber wir wissen es, er kann nicht nur in der Abwehr unterschiedliche Positionen spielen, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, diese Dreierkette, die Favre gerne spielt, ist was, was ihm auch liegt. Er kann auch zentral im Mittelfeld spielen, also er kann ganz viele Löcher stopfen und deswegen sage ich dir, der muss nicht Stammspieler werden, aber der kann ein Spieler werden, wenn die Saison lang wird für den BVB, mit den 3 Wettbewerben, auf denen man im Moment noch tanzt, dann ist der immer wieder mit dabei und spielt da, wo er eben gerade gebraucht wird. Und das fehlt dem BVB bislang und das kann sehr, sehr wichtig werden. Er gibt auch Favre nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, was die Systeme angeht. Mhm. Im 4-3-3, im 4-2-3-1, wenn Julian Brandt an der Seite von Witzel, so gut das im Moment auch funktioniert, vielleicht doch ein bisschen zu offensiv ist, weil man gegen eine Mannschaft wie PSG dann vielleicht sich das doch nicht traut. Also ich finde, das ist ein sehr guter Transfer.
Super spannend, was der BVB jetzt für eine Hierarchie hat, weil der kommt on top zu Hummels, Witzel und Reus, was de facto die 3 Leader beim BVB sind. Und sie bekommen jetzt einen, der auch vom Selbstverständnis her, und stimmt, ich erinnere mich vor allem daran, seine Physis ist mir hängen geblieben, so, die, und die wird ihn definitiv gut tun. Und hast du im Grunde genommen die 4, die so wie so eine Art geborenes Korsett sind, um diese Mannschaft zu tragen. Und dann hast du diese ganzen Irren ringsrum, wie den Haaland, wie den Sancho, der jetzt wieder getroffen hat, wie den Julian Brandt, wie den Hakimi, diese jungen Talentierten, wenn du dir das jetzt auf dem Papier anguckst. Wenn die diesen Drive jetzt nochmal so reinkriegen.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ja, man muss vorsichtig sein. Wie funktioniert das mit Emre Can? Hat nicht so viel Spielpraxis, muss erstmal wieder in den Flow kommen. Aber ich habe ja gesagt, weshalb der aus meiner Sicht enorm viel Sinn ergibt. Ich glaube, über Erling Haaland müssen wir im Moment nicht ganz viel reden. Er hat wieder 2 Treffer gemacht. Ich sage dir Folgendes, und ich habe mir nochmal ausführlich Gedanken gemacht, bevor wir hier aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wann zuletzt eine Mannschaft sich so viel verstärkt hat in der Winterpause wie der BVB. Und das meine ich international gesehen. Ich bin dann mal ein bisschen durchgegangen und ich habe nicht herausgefunden, wann sich eine Mannschaft zuletzt so verbessert hat, verstärkt hat, wie der BVB mit Haaland und mit Emre Can. Ich bin mal die Transfers durchgegangen im Winter. Ich habe übrigens mich jetzt wieder daran erinnert, Kevin De Bruyne kam damals im Winter zum VfL Wolfsburg. Virgil van Dijk kam im Winter zu Liverpool. Aber dass 2 so gut passende und gute Spieler kommen.
Kalli damals. Placente, Lucio, ja,
wahrscheinlich und, seit Kalli und Berbatov nicht mehr solche Verstärkungen für eine Mannschaft in der Winterpause.
Ja, das ist schon brutal und ich bin schlecht im Rechnen, vielleicht kann das jemand übernehmen. Wenn der Haaland jetzt in dem Tempo, mit dem Schnitt weiter trifft und der Lewandowski, sagen wir mal, macht nur 1 pro Spiel, dann müsste er ihn ja eigentlich noch überholen, oder? Also er steht jetzt bei, er hat jetzt einen Dreierpack und 2x doppelt, ne? Also sind 7. Ist das korrekt, wenn mich nicht alles täuscht? Und Lewandowski hat jetzt, glaube ich, sein 22. gemacht.
Wir sind in der vergangenen Folge nicht drauf gekommen, was die Mehrzahl von Publikum ist. Da werden wir das jetzt nicht ausrechnen
können. Er hat 7 Tore in 3 Bundesligaspielen gemacht. Der Lewandowski spürt den Atem. Der war auch gegen Mainz, aber ist er immer. Wenn er den Querpass nicht kriegt, ist er halt immer sackig. Ja, irgendwann wird die Quote wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, aber wir haben uns auch abseits der Mikros schon mal drüber unterhalten. Lasst den Jungen einfach fliegen. Wir neigen in Deutschland dazu, oh Gott, da ist ein guter junger Spieler, der jetzt gut performt. Der kriegt jetzt erstmal einen Maulkorb und darf nichts sagen und jetzt müssen wir jetzt alles klein halten und ist schon gut, wenn er die nächsten 2 Spiele vielleicht auch erstmal nur auf der Bank ist und so weiter und so fort, damit er bloß nicht abhebt. Nein, lass den Jungen fliegen. Das ist, wir haben ja gerade vorhin in sehr emotionaler Art und Weise darüber gesprochen, was für eine emotionale Sportart Fußball ist. Und wenn du einen hast, der gerade diesen Run hat, dann nimmst du ihn nicht an die Leine, sondern dann stachelst du ihn noch ein bisschen an, damit er noch weiter rennt und noch schneller rennt. Deswegen nicht immer in Deutschland immer dann und Maulkorb und bla und bloß nicht so hoch. Doch, der ist gerade die große Nummer und der funktioniert sportlich und der ist einfach in einer super Form und dann sorgt nicht mit dem Knüppel dafür, dass die Form schwächer wird, sondern lass ihn machen.
Darf ich dir den Titel Lass den Jungen fliegen für einen guten Pop-Titel, den ich dann auf den Privatradios rauf und runter spielen lasse, klauen?
Das wäre jetzt wahrscheinlich unsere Podcast-Titelfolge. Früher haben wir immer noch Podcast-Titel uns selber ausgedacht, sowas wie Wake Me Up Before I Go und so weiter und so fort. Jetzt machen wir das einfach nur noch mit den Interviewgästen. Ich denke mal über die These nach, aber ich glaube, du hast recht. Also Haaland und Can zu holen, man ist natürlich jetzt auch einfach ein bisschen ein bisschen, also subjektiv, weil Haaland halt direkt so einschlägt, so, aber das ist schon stattlich, was der BVB da gemacht hat.
Stichwort Interviewgäste. In der kommenden Folge, das können wir schon ankündigen, haben wir einen besonderen Interviewgast. Ja, wir hoffen, dass die immer ein bisschen besonders sind und dass wir da auch unterschiedliche Bilder euch darstellen können. Wir haben mit Jonas Bold gesprochen. Das haben wir ebenfalls auf dem Spobis aufgezeichnet. Das war dann nicht vor Live-Publikum, sondern wir haben uns in einen gemütlichen, ruhigen Raum gesetzt, ähnlich wie hier und heute. Und ich glaube, wir dürfen schon sagen, das war ein Gespräch, was wir so jetzt auch noch nicht geführt haben.
Weißt du noch, was ich dir gesagt habe nach dem Gespräch?
Ja, war fast erschreckend.
Top, ich glaube, Top 3 der interessantesten Gespräche, die ich in meinem ganzen Leben jemals geführt habe. Wir reden nämlich mit ihm über seinen Werdegang, dahin, wo er jetzt ist. Und ich sage euch, gerade ihr, die alle zuhört und keinen Profi-Hintergrund habt, was Fußball angeht, hört euch das mal an und dann kriegt ihr genauso glänzende Augen wie ich, weil da kommt, da trifft die Generation Fußballmanager-Simulation plötzlich auf die Realität. Und ja, das noch gepaart damit, was er dann sonst noch so an Geschichten erzählt und wie das alles bei ihm so gelaufen ist. Wir freuen uns, wenn wir euch das in der kommenden Woche dann in die Ohren schrauben können.
Ja. Ich glaube, ja, besser können wir gar nicht Werbung für die kommende Folge machen. Nee. Wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Namensvetter gefunden habt in der Welt des Fußballs,
was vielleicht ist irgendwo auch ein Benny Zander
da. Ja, dann immer gerne her damit, Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt euch natürlich sehr gerne melden. Und wie gesagt, freut euch auf die kommende Folge. Wir gucken jetzt Super Bowl.
Das ist korrekt. Ich möchte auch noch eine These raushauen. Für mich ist übrigens gerade nicht Erling Haaland der beste Spieler der Fußball-Bundesliga, sondern John Córdoba. Und damit sage ich Tschüss. Ich habe vorhin die Kölner kommentiert. Wahnsinn. Wir gucken jetzt Super Bowl. Wie spät haben wir? Es ist jetzt 21 Uhr. Was machen wir jetzt? Was essen?
26 bis 27 Hotdogs wirst du noch schaffen, bis es dann losgeht.
Vegetarisch ist gerade kein Fleisch.
Und du trinkst keinen Alkohol, ne?
Ich ziehe es gerade richtig durch.
Boah, darüber sprechen wir wann anders. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt
Kicker meets
auf jeden Fall auch The Zone noch.
Das war Kicker meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.